Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei eurem Lieblings-Saw-Podcast. Ich hoffe für euer eigenem Wohlergehen, dass es euer einziger Saw-Podcast ist, denn wie viel kann man ertragen davon? Wir sind beim 8. Film dieser Reihe angekommen und mit wir, damit meine ich nicht nur mich, dem Robin, sondern auch den wunderbaren Benny.
Wie kann ein Mensch das ertragen?
Was? Hallo, ich bin Outer.
Referenz habe ich nicht verstanden, die kann er uns gleich erklären. Und Björn.
Das war irgendein sehr schlechter Song.
Hallo. Ich habe keine Referenz mit dabei gemacht. Ich bin einfach nur froh, hier zu sein.
Du bist wie die Director dieses Films.
Wir machen einen Schritt zurück von Saw und werfen das Schlaglicht auf Benny. Du hast dich dazu entschieden, die Leute zu begrüßen mit einem random schlechten Song ohne Zusammenhang zu Saw?
Ohne Zusammenhang zu Saw. Und ich habe ihn auch noch falsch zitiert, wie ich gerade durch eine Sekunde googeln festgestellt habe. Das, was ich eigentlich zitieren und sagen wollte, war natürlich, wie soll ein Mensch das tragen? Aber es passt thematisch sehr gut zur heutigen Aufnahme. Ja, genau, natürlich. Aber wie gesagt, das passt sehr gut so. Also ich möchte das gerne jetzt per Zufall über die Gesamterzählung dieses Podcasts stülpen. Denn diese Frage musste man sich beim Genuss dieses Films mit Sicherheit stellen. Ich bin aber schon so desensibilisiert, nach ein paar Aufnahmen mit euch und generell dem Franchise gegenüber, dass ich mir gesagt habe, das funktioniert alles für mich.
Es ist ja auch wirklich ein neues Zeitalter, in dem wir uns hier mit Jigsaw befinden. Im Grunde ist es jetzt der dritte Arc, würde ich behaupten, kann man so ein bisschen sagen. Weil wir haben den ursprünglichen Arc von Saw. Das sind die ersten drei Filme mit dem Involvement von den beiden Machern, James Wan und Lee Vanell. Dann haben wir den zweiten Arc, das ist Saw 4, 5, 6, 7, der quasi der jährliche Producer-Arc ist, wo mit 50 Stunden Arbeitstagen irgendwie versuchen muss, die Leute versuchen müssen, einen neuen Film rauszuklatschen. Und jetzt der dritte Arc, das heißt, wir sind losgelöst von der ursprünglichen Saga. Wir sind jetzt dabei herauszufinden, was ist jetzt eigentlich Saw, wohin gehen wir mit Saw, was machen wir in der Zukunft mit Saw. Und der erste Film hier ist nun Jigsaw, heißt auch nicht Saw 8 oder sonst irgendwie, wurde mal im Voraus und wird auch lustigerweise von Tobin Bell im Making-of noch als Saw Legacy bezeichnet. Aber bevor der Film dann rauskam, wurde er in Jigsaw umbenannt, sollte und war dann vielleicht auch der Anfang einer Reihe werden, in dem halt diese Charaktere eingeführt werden und wo es dann von da an weiter erzählt werden kann. Und diese Charaktere, über die ich hier spreche, sind größtenteils neue Charaktere. Wir haben natürlich immer noch Tobin Bell dabei, in irgendeiner Form als Jigsaw, im nun fünften Teil seit seinem Film Tod. Und ansonsten aber größtenteils neue Darsteller. Ich glaube sogar ausschließlich neue Darsteller. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, müsste Jigsaw der einzige Darsteller aus den früheren Teilen sein. Und das zieht sich auch hinter den Kulissen weiter, denn dort haben wir einzelne Leute, die noch aus den alten Filmen dabei sind. Wir haben zum Beispiel den gleichen Komponisten mit Charlie Clauser. Wir haben noch den gleichen Editor mit Kevin Greutert wieder, der ja der Regisseur war von Saw 6 und 7. Und wir haben natürlich auch die gleichen Produzenten, aber die Autoren sind neu. Das sind in diesem Fall Josh Stolberg und Pete Goldfinger, die man am ehesten vorher von den beiden Piranha-Filmen kannte und die
natürlich.
Ja, so am ehesten. Die haben auch an sowas wie Avatar, der Serie, mal ein, zwei Episoden mitgeschrieben, aber das war so deren bekanntester Film. Und dann haben wir noch als Regisseure ebenfalls völlig neu dabei, das Regisseur-Bruderpaar Peter und Michael Spierig oder Peter und Michael Spierig sind Australier-Deutsche, also Deutsche, die dann auch aus Australien kommen, it's complicated, wurden aber in Buchholz geboren. Die haben vorher einfach normale Filme gemacht. Die haben vorher normale Filme gemacht. Daybreakers, ein Vampirfilm, Predestination, einen Film mit Ethan Hawke, die auch so aussehen wie normale Filme und auch teilweise echt ganz gute Kritiken bekommen haben. Und
wie normale Filme.
Wie halt normale Filme, genau. Und da waren auch schon einige der Produzenten beteiligt vorher und deswegen wurde denen dann Jigsaw an die Hand gegeben. Und das war jetzt mein langes Intro, womit ich sagen will, der Film ist ein bisschen was anderes. Der Film sieht anders aus, der Film hört sich ein bisschen anders an. Und da könnt ihr mir jetzt mal sagen, Björn, vielleicht du mal zuerst, was hältst du denn davon?
Also ich finde das ganz großartig, dass dieser Film endlich mal wieder nicht versucht, irgendeine dämliche Color Correction die ganze Zeit zu machen und die permanent zu wechseln. Es sieht tatsächlich wie ein Film aus, der auch ein gewisses Budget hat. Also ich meine, es ist ja immer noch im Allgemeinkontext jetzt kein teurer Film gewesen, aber er sieht deutlich, deutlich teurer aus als die vorigen Teile. Ich finde es auch hervorragend, dass du das als neue Arc ankündigst, obwohl das ja... Die Arc besteht aus diesem Film. Also das ist ja, Spiral macht ja wieder was komplett anderes.
Ich wollte das absichtlich dem Benny noch nicht spoilen, aber da hast recht, ja.
Okay, Entschuldigung, dass ich das jetzt schon vorweggenommen habe. Ich glaube, er wird auch so von Spiral noch genügend überrascht und beeindruckt sein, auch ohne jetzt diesen Twist
alles, was
zu
ihr
kennen.
Sagt, klingt nur noch wie Zynismus in meinen Ohren seit 2 Episoden.
Nein, gar nicht. Ich meine das vollkommen ernst. Das ist absolutes Meisterwerk auf jeden Fall. Aber ich weiß ja, dass ich habe Jigsaw nicht zu Release gesehen. Ich habe den, glaube ich, wirklich erst, ich meine so vor 2-3 Jahren oder so gesehen. Das muss irgendwie 2021, 22 gewesen sein. Da habe ich mir beim, wie ich das immer mache, wo ich so, oh, ich bin gerade irgendein großes Video am Editieren und dann leihe ich mir auf oder gucke einfach, welche Filme verfügbar sind oder teilweise leihe ich mir dann bei Amazon irgendwie so einen schlechten Horrorfilm für 2-3 Euro und dann schaue ich den beim Editieren. So, ich habe diese beiden Escape Room Filme auf diese Art und Weise dann geschaut und dann hatte ich gesehen, oh stimmt, es gab ja noch den einen neuen Saw Film, den du damals gar nicht gesehen hast. Schau dir den doch mal an. Und ich hatte noch so diese ganzen schlechten Kritiken im Kopf und war damals eigentlich sehr so positiv überrascht von diesem Film. Und jetzt auch im Nachhinein, wo ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, also jetzt von Anfang an, dass das für mich einer der besseren Saw-Filme tatsächlich ist.
Ich kann mich dem tatsächlich nur anschließen, nachdem ihr ja, also was ihr zwei ja immer macht, am Ende von so einem Podcast kommt ja immer der große, oh mein Gott, Penny weiß von gar nichts, arg auf und ich bin jedes Mal so, boah, der nächste wird bestimmt die absolute Gurke, ein paar Mal hat das schon geklappt und aus dem Film bin ich jetzt auch rausgegangen, also ja wirklich mit so einer Zero-Erwartungshaltung, weil ihr auch gesagt habt so, pass mal auf, wie die es schaffen, Tobin Bell und Jigsaw da wieder zu reintegrieren, da kommst du nie drauf, hattet ihr recht?
Also ich wollte gerade sagen, das auf jeden Fall.
Da müssen wir ganz viel drüber reden. Aber dadurch, dass der jetzt natürlich auch wie damals eigentlich vom Publikum, dass der ja wirklich 7 Jahre später so komplett losgelöst erstmal funktioniert. Ich glaube, das tat auch dem Film ganz gut, dieser große Abstand sowohl in Realität als auch dann durch die komplette Neubesetzung. So, du hast bis auf Tobin Bell gibt's ja keine Altlasten. Das hast du ja gerade schon gesagt, Robin. Ja. Da ist ja eigentlich alles neu. Und dieses ewige in sich schon selbst referenzierende Abgewichse und auch das Finale des letzten Films. Ich meine, jeder, der bis hierhin gehört hat, hat hoffentlich auch die letzte Podcast-Folge gehört. Das war ja so ein riesiges, krass, jetzt machen sie es nochmal und haben damals schon mit der Nostalgiekeule gewedelt und wollten so einen großen Jaw-Drop irgendwie forcieren. Und deswegen fand ich es eigentlich ganz geil, dass sie sich hier eher so an so Themes orientiert haben und dann noch so, ja scheiße, wir müssen irgendwie dieses Mysterium da noch so mit reinbringen und das dann aber auch in dem Film natürlich als Mysterium aufgreifen, so, Moment mal, ist er tot? Ist er wirklich tot? Diese Frage haben sie so gestellt, so ein bisschen Markus Lanz mäßig, ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Und genau so ging es mir auch, aber ich fand das eigentlich ganz gut, weil jetzt sind wir so an einem Punkt in diesem Franchise, wo sie wirklich frei drehen können ohne Altlast. Und ich glaube, das ist ganz geil für mich auch.
Hast du, also ich will jetzt nicht vielleicht irgendwie das, ich meine, wir haben ja auch schon über, also wenn man die anderen Teile oder so schon kennt, wo es hinausläuft, aber jetzt ohne vielleicht direkt das Ende oder so zu spoilen, aber warst du denn so zumindest am Überlegen, so beim Film so, also eigentlich, das kann ja gar nicht sein, aber was wenn, wenn doch, wie funktioniert das irgendwie alles? Weil ich weiß nämlich noch, dass ich, als ich den Film gesehen habe, ich saß dann so davor und dachte, machen die das jetzt wirklich? Und dann kommt eben dieses Ende und klärt das alles auf. Und ich muss halt wirklich sagen, dass das auch eines der Saw-Enden, die ich so mit am befriedigendsten fand, so auf einer Plot-Auflösungsebene tatsächlich. Ich meine, wenn du das dann genügend weiterdenkst wie immer, dann ist wieder absoluter Bullshit und natürlich, ich habe gewusst, wie Leute sich verhalten, weil Psychologie durchgespielt, dann kriegst du das eben auch hin, das ist kein Problem. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Film es schon geschafft hat, so mich selber selber die ganze Zeit so hinterfragen beim Schauen.
Lass mich mal kurz dazwischen grätschen, Benny. Denkt über genau über die Frage nach, weil ich würde ganz kurz das einmal zusammenfassen wollen, damit die Leute verstehen, worüber wir sprechen.
Mach
und
das
zwar
mal.
Nur
ich glaub,
keine Szene zu Szene, sondern einfach kurz mal grob, über was für einen Twist wir hier sprechen und über was für eine Fragestellung wir hier sprechen. Weil ich schon davon ausgehe, dass ein paar Leute halt auch diese Filme nicht gucken und durch uns die so ein bisschen erleben.
Das tut mir erstens sehr leid, aber bitte,
also
Robin,
ich bin,
tu dein
ich
Bestes.
Das selbst auch schon gesagt. Ich finde, das ist eine sehr intelligente und valide Möglichkeit, um Saw-Filme zu gucken, während des Bügelns oder des Wäschewaschens oder des irgendwessen, ja, ne, dass du da währenddessen hier.
Wir sind literally euer Headcanon
ganz
zu
genau
diesem Film.
Deswegen, Benny, also die Frage ist an dich gerichtet, ne? Hat dich das mitgerissen? Vergiss
ich
die Frage nicht.
Kopf.
Wir antworten sie gleich. Und worüber sprechen wir hier? Wir reden darüber, dass die Frage, die Jigsaw die ganze Zeit stellt, also der Film, lebt Jigsaw. Denn es beginnt damit, dass wir einen Mordfall, also dass wir wieder eine Reihe von Fallen halt erleben, in einer Scheune in diesem Fall, dann die Leichen aus dieser Falle in der Außenwelt halt entdeckt werden und dort Polizisten, die finden, die halt sagen, aber Jigsaw ist seit 10 Jahren tot, das ist aber offensichtlich ein Spiel aus halt den Jigsaw-Fallen und hier diese Leiche hat sogar Blut von John Kramer unter den Nägeln, aber es wird etabliert, Jigsaw ist, also das Spiel 10 Jahre nach den Ereignissen von Saw 3, Jigsaw und John Kramer seien seit 10 Jahren tot. Und das ist dann so das große Mysterium, das sich durch den gesamten Film zieht, wo ich schon mal sagen kann, das hat bei mir damals gut funktioniert, weil ich auch ganz dachte, hä, leben die den jetzt wirklich wieder? Finden die einen Weg, wie er noch lebt? Und ich hatte bereits eine sehr präzise Ahnung, wo es hingeht und die hat sich dann auch bewahrheitet, denn während wir auf der einen Seite eben wir haben wieder einen zweigeteilten Film, wir sehen auf der einen eine Reihe von Fallen, die eine Gruppe von Menschen erleben müssen und auf der anderen Seite haben wir die Polizei-Investigation, die versucht herauszufinden, wo dieses Spiel gespielt wird und wer dahinter steckt und der Twist am Ende des Filmes besteht daraus, dass du erfährst, aha, es ist eine Saw 4-Situation, wir wurden veräppelt über die zeitliche Abfolge, denn es ist nicht so, dass die Leichen, die hier bald von der Polizei gefunden werden, die Leichen aus diesem Spiel sind, dass wir die ganze Zeit sehen, sondern das Spiel, was wir sehen, ist 10 Jahre vorher passiert und während immer die Szenen bei der Polizei-Investigation 10 Jahre später passieren. Das heißt, Jigsaw lebt hier noch, weil das in diese Fallen-Timeline eben 10 Jahre vorher spielt, zu dem Zeitpunkt, in dem halt auch Saw 3 und Saw 1 und Saw 2 und Co. Spielen oder davor sogar noch, während die Gegenwartssequenz, die der Polizei-Investigation ist und da werden quasi diese Mordfälle nachgeäfft, sodass du Leichen dort findest, die genauso zugerichtet sind, wie du das kurz vorher gesehen hast, in den Fallen der Timeline, die 10 Jahre vorher passiert. Und das ist so das große Ding von diesem Film. Und weil ein Twist nicht reicht, muss es natürlich noch einen Twist geben. Und wir haben als einen natürlich Twist, okay, es gibt 2 unterschiedliche Timelines, den haben wir. Was ist der andere Twist, den jeder Saw-Film haben muss? Genau, es gab einen Komplizen. Es gab noch einen Komplizen, der hervorragend einzigartige Charakter und ebenso wunderbar benannte Logan Nelson, der schon immer dabei war, der erste jemals war, er hat mit ihm die Bärenfalle gebaut mit Jigsaw und das ist dann die zweite Revelation. So, einmal kurz die Zusammenfassung für euch. Jetzt kannst du mal sagen, Benny, hat dich dieses Mysterium packen können und hast du mitgeraten, während du den Film guckst?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich bin hier ja jetzt ja nicht so in diesem Modus, wo ich sage, ich muss da drauf warten und das ist jetzt der neueste Saw-Film seit 7 Jahren und hab da auch so eine Erwartungshaltung, sondern ich guck das ja jetzt so mit euch in einem relativ, sagen wir mal, straffen Pensum und freue mich einfach drauf, mittlerweile an einem Punkt, wie gesagt, wo ich mich nur noch frage, was werden sie wohl wieder um die Ohren hauen für den Quatsch? Und deswegen war ich sehr lange nicht in das Mysterium involviert, weil ich mir dachte, das kann ja nur Stuss sein. Das kann ja nur, die können das nicht auflösen, dass das geil wird. Und genauso wie ihr gesagt habt, ey, beleben die den jetzt echt wieder? Das wäre so piekdumm. Das wäre so piekdumm, wenn sie das machen würden. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass der eben nicht so scheiße trashig wird wie der letzte Film und der vorletzte, die ja schon so, wo ich es immer gesagt habe, das kippt hier in eine Parodie seiner selbst. Mhm. Da muss ich sagen, da ist der schon eher wie so eine eher auf so einem Mystery- und Mitrate-Level von so einer guten Navy-CSI-Folge oder vielleicht von den späteren Scream-Filmen, wo ich so ein bisschen involviert bin und mir denke, ja, okay, irgendwann gibt's den Punkt, wo sie mich so haben, aber ich ganz lange erstmal nur mich so zurücklehne mit so einer Erwartungshaltung, so, na, wie dumm wird's denn wohl diesmal werden? Und dann hat das so Stück für Stück gedauert. Diese große Revelation am Ende, ich verstehe den Punkt, den du gesagt hast, Björn, wo du ja auch gesagt hast, dass das für dich so in sich funktioniert hat, wie so ein Professor Layton-Fall, der einfach, als wenn es so ein Kapitel wäre, was einfach in sich geschlossen gut funktioniert. Und sobald man anfängt, drüber nachzudenken, eskaliert's in Kopfschmerzen. Aber ja, doch. So, ich mochte den, und gleich vorneweg, ich mochte den mehr als die letzten beiden Filme. Sehr viel mehr. Und das liegt an ganz vielen Kleinigkeiten, die Robin auch schon so ein bisschen angeschnitten hat. Zum Beispiel die neue Schauspielerriege. Die ist durch die Bank weg besser als die der letzten vier Filme.
Ja.
Einfach so. Der Soundtrack ist irgendwie auf eine weirde Art und Weise schlechter, hatte ich das Gefühl. Und das wundert mich, dass da derselbe Mann noch im Komponistenstuhl sitzt. Da fand ich nämlich direkt schon die Initiale, den Opener, fand ich schon so scheiße und dachte mir, oh, das geht schon nicht gut los, wurde dann besser. Und auch vom Look her, du hast es ja auch schon erwähnt, das war alles auf so einem Level, wie man eigentlich schon sagen musste, zu der Zeit auch als Konkurrenz, wie so eine gute Serienproduktion, eben wie so eine Folge Breaking Bad, von der ganzen Qualität, von der Ausstaffierung, ich glaube, das kommt ihm noch am nächsten. Das hat einfach so einen qualitativen Sprung hingelegt zu den letzten Filmen, die dann so ein Grundrauschen an Qualität schon mal reingebracht haben, was dann den ein oder anderen vielleicht Plot-Dummheitsmoment dann auch irgendwo verzeihen lässt, weil ja, Gott verdammt, macht der viele Plotholes auf und so viele Sachen, wo man sich denkt, ja, das hat der jetzt wieder so retrospektiv da reinmanövriert, das untergräbt so viele Handlungsstränge, nicht nur der ersten drei Filme, sondern auch mit der kompletten ersten oder der zweiten Arc, wie du es gerade genannt hattest, Robin, dass man da nicht so lange drauf rumdenken sollte. Aber irgendwie war der schon sau cool in gewissen Punkten.
Ich hab gerade noch mal nachgesehen und ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass dieser Film ein deutlich, deutlich kleineres Budget als der letzte Film hatte. Also Jigsaw 3D waren irgendwie 17 Millionen.
Ja, musste ja auch die 3D gedreht werden, wahrscheinlich.
Das liegt alleine an der 3D-Kamera, ja. Das hat das verdoppelt.
Also. Es ist insane. Der Film war jetzt für 10 Millionen.
Ja.
Und das sieht halt so viel besser aus. Ich meine, die waren auch relativ, ich würde mal sagen, vielleicht sogar ein bisschen cleverer in dem Setting. Also, dass du hast ja an sich nur
drei Settings.
So ein paar Locations und ich nehme einfach mal an, dass du zum Beispiel die, wenn sie bei dieser absolut verrückten und gestörten Helferin da in ihren Pornokeller da reingehen.
Ja, Mann.
Ich würde einfach mal sagen, dass es am selben Set irgendwo dann nebendran gebaut worden wie diese Holzhütte da, also wie der Bauernhof oder wo das dann drin stattfindet. Aber das ist allein von der Ausleuchtung her und alles so viel sauberer gemacht, so viel besser gemacht.
Ja.
Und auch die Effekte sehen besser aus. Also ich habe mir nochmal die Blu-ray ist leider sehr, sehr schmal bestückt mit irgendwelchen Inhalten. Also es gibt nur so zwei Features da drauf und ein Audiokommentar mit den Produzenten, die ja bei der Serie wichtiger sind, als irgendwelche Schauspieler oder Regisseure da reinzuholen. Aber es war zumindest ganz interessant, dass auch extra die beiden Regisseure, den Namen finde ich sehr schwierig, die Brüder haben auch extra gesagt, wir wollen weniger Gore da drin haben.
Ja.
Und die Sache ist, mir ist das beim Schauen gar nicht mal so aufgefallen, weil die Effekte sehr gut aussehen, aber sie sind von ihrer Anzahl her deutlich reduziert. Also das heißt, wenn du dann irgendetwas siehst in dem Film, dann ist es auch sehr explizit. Ne? Dann siehst du dann diesen abgetrennten Kopf und kannst dann so die ganzen Innere, also so noch so ein bisschen von der Zunge, die untere Zahnreihe oder dann eben das halbe Gehirn
sehen. Da
halten sie auch
drauf.
Und das sieht dann sehr gut aus, oder auch wenn die eine dieses Gift reingespritzt bekommt und dann pulsiert noch so die Seite von dem Gesicht. Das sieht, finde ich, sehr gut aus, aber ja, sie haben das Ganze so deutlich mehr reduziert oder auch so Sachen, die eher impliziert sind. Zum Beispiel, wenn dann einer von ihnen später in dieser Beinfalle drin ist. Das muss ja nicht brutal aussehen, aber ich finde die Implikation von dieser Falle so viel schlimmer, weil du dir halt genau vorstellen kannst, oh, wie wäre das mit deinem Bein da drin festzustecken? Und jetzt muss er den Schalter ziehen, aber wenn er den Schalter zieht, dann wird ihm halt das komplette Bein abgesäbelt und dann wirklich noch so in Stücke zerschnitten. Und da muss ich wirklich sagen, dass der Film war wahrscheinlich auch so ein bisschen cleverer und ein bisschen besser durchdacht im Vorfeld, wie dann auch das ganze Budget genau verteilt wird. Ich meine, dieses Mal hatten sie ja den Vorteil. Es war nicht so, das haben ja auch selbst die Produzenten da in diesem Making-of-Teil gesagt. Ja, das war halt vorher, ne, genau, was, ich glaube, Robin, du hattest mal das in einer vorigen Episode gesagt, dass die ja immer so ein halbes Jahr noch für den Film hatten, weil die haben dann, der Film kam dann in die Kinos im Oktober und dann musste erstmal abgewartet werden und die haben erst Anfang des Jahres dann grünes Licht bekommen für den nächsten Teil und dann musste in einem halben Jahr das ganze Ding produziert werden und es war überhaupt gar keine Zeit, da irgendwas großartig zu überdenken und ich glaube, deswegen fühlt sich dieser Film auch so ein bisschen besser durchdacht an auf sehr vielen Ebenen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das ist jetzt die herausragendste Story oder so ist, das ist aber noch absolut unfassbar dummer Scheiß drin, gerade auch was die, also wenn man sich über das Verhalten von Charakteren in Horrorfilmen leicht aufregt, dann gibt dir dieser Film auch wirklich so einen Schlaganfall. Also da sind teilweise so die absolut, wo dann irgendjemand am Anfang eine Falle korrekt löst und dann sich dagegen entscheidet, das richtige Serum zu nehmen. So, das ist so unfassbar dumm. Oder irgendjemand, der an den Ketten so am Hals herangezogen wird und wacht dann nicht auf, aber zwischendurch dann ganz am Ende so, jetzt bin ich wach, alles klar. Damit dann der Plot funktioniert. Das sind halt so die dummen Sachen. Aber generell, es fühlt sich mehr durchdacht an und muss natürlich auch dieses ganze Baggage nicht mehr mitnehmen. Es ist weniger, deutlich weniger Soap Opera, als das die vorigen Teile waren. Und ich glaube, auch eine Sache, die sie gesagt haben, ursprünglich war Saw geplant als sie wollten das so wie Seven machen. Und sie wollten den auch als Thriller vermarkten und verkaufen. Und Lionsgate hatte dann wohl gesagt, dass nein, das funktioniert nicht. Das ist das vermarkten wir als Horrorfilm. Und das heißt, Saw hätte eigentlich so, ich meine, das merkst du auch, wenn du Saw 1 guckst, das sehe ich, dass das halt mehr vielleicht als so ein Polizei-Thriller oder auch so ein Thriller dann in dem Spiel geplant war. Ja, und dann wurde das aber als Horror vermarktet.
Aber Saw 1 war noch kein Polizeithriller, sondern wirklich, da ist ja viel mehr in dem Raum mit den beiden. Der Polizeisache war da ja noch relativ zurückgefahren. Aber
selbst der Raum, muss ich sagen, funktioniert. Also wenn du mir gesagt hättest, wir würden, also du müsstest bei Saw 1 vielleicht gar nicht so viel auch ändern, um da zu sagen, weil wenn ich dann den Vergleich höre mit Seven, dann denke ich mir auch so, ja eigentlich, ne, du müsstest nur den Fokus ein bisschen anders legen und dann kannst du es auch, finde ich, gut als Thriller vermarkten.
Beim ersten Teil stimme ich hier zu, bei Jigsaw sehe ich das, also ich weiß genau, welches Making-of, ich habe das Making-of auch gesehen. Ich habe da aber ganz nett so gedacht, ja, habe da nicht gut gemacht, weil
ich würde gerade sagen, das ist schon eine hohe Latte.
Ja, ich bin aber auch ein bisschen anderer Meinung als ihr, wenn es um die darum geht, dass man merkt, dass im Drehbuch, dass es cleverer ist. Ich finde das sehr beeindruckend, dass es das gleiche Budget hat wie im Grunde alle Saw-Filme seit Saw 3, weil es einfach aussieht wie ein Film, der 10-mal so viel gekostet hätte. Also die vorherigen Filme, gerade Saw 3D, sahen ja wirklich aus wie Scheiße. Also es war wirklich unerträglich schlecht, weil halt das Budget darauf drauf ging, überhaupt diesen Film irgendwie zum Laufen zu kriegen und fertig zu kriegen. Und jetzt merkt man halt, die konnten das Budget nutzen, um tatsächlich mal Sets coole zu bauen und sie haben richtige Regisseure, die wissen, was man als Regisseure machen muss. Die haben schon echte Filme gedreht. Ich finde, da merkt man es sehr. Ich finde nicht, dass man es beim Drehbuch merkt. Also ich finde, es ist deutlich weniger lächerlich als sowas in Saw 7 und ich würde sagen, dass die Charaktere, wie sie reden und wie sie sich verhalten, für mich deutlich weniger lächerlich war. Der Plot funktioniert für mich aber nicht. Ich finde, der Plot ist ganz ist genauso ein großer Schwachsinn, wie er vorher war, meiner Meinung nach, weil die Timeline funktioniert in keiner Form. Ich finde die Twists ganz furchtbar und lächerlich und dass sie halt sagen, wir haben eine 7-jährige Pause, wir nutzen das jetzt als Reset und wir machen alles anders. Und das machen wir, indem wir exakt die Twists kopieren, die wir vorher schon immer gemacht haben. Das finde ich ultra lame. Und wenn du dann halt mal 5 Sekunden drüber nachdenkst, was sie dort erzählen und wie die Fallen funktionieren, dann fällt das wieder alles komplett auseinander, so wie es immer auseinandergefallen ist. Weil als Beispiel, eine der Kernfallen besteht daraus, dass ein Typ versucht auszubrechen und dann etwas macht, was er nicht machen soll, dadurch er eben mit seinem Fuß in der von Björn beschriebenen Drahtfalle landet und dann hat er unter der Drahtfalle einen Hebel, den er ziehen muss, um eine andere Falle auflösen zu können und durch dieses Ziehen des Hebels werden nicht nur die anderen Leute gerettet, sondern ihm wird auch das Bein abgeschnitten. Okay, was wäre passiert, wenn er nicht da reingetreten wäre? Dann hätte alles auseinander, dann hätte nichts mehr geklappt.
Dann wären sie alle gestorben.
Und Jigsaw hat so sogar ein Tape vorbereitet, in dem er sagt, haha, du bist ja jetzt reingetreten, du dummer Spaß. Es funktioniert alles, das funktioniert überhaupt gar nicht.
Ja, aber wenn du die Psychologie der Leute ja kennst, dann wusste dass irgendjemand in die Falle treten wird.
Darauf will ich hinaus, Björn.
Den fühle ich auch.
Das ist für mich jetzt auch nicht, dass ich sage, das ist viel schlechter, als es immer war. Für mich ist das halt genauso dumm, wie Saw immer war. Und das ist der Punkt, den ich dann ein bisschen enttäuschend finde, weil der Film so viel besser aussieht, weil die Produktionsfelder so viel besser sind. Aber ich finde nicht, dass man es im Writing oder in der Struktur des Filmes merkt.
Das sind Momente, die ich dann eben meinte, so ein paar Sachen, die dann sehr an den Haaren herbeigezogen sind, ne? Also genau, dass ja dieser Twist nur funktioniert, weil dann der erste Charakter nicht aufwacht rechtzeitig am Anfang. Mhm. Korrekt. Das sind ja, aber zum Beispiel, wie das dann am Ende aufgelöst wird, dass du halt zum, ne, dass das Spiel dir so, dass das Spiel, dass dir der Film so ganz klar die Narben an diesem Mediziner zeigt, an seinem Rücken, und du denkst so, hä, warum legt der Film da so einen Fokus drauf?
Ja.
Ist das jemand, der vorher schon mal in einer Falle entkommen ist? Und dann ganz am Ende findest du halt heraus, dass nein, er war der Typ, der da geschlafen hat. Ja. Und
das funktioniert auch nicht. Das ist so ein Quatsch.
Wieso?
Weil sie sagen, also erst sie erzählen ja, also ich glaube, was sie implizieren wollen, ist, dass diese Sachen kommen von da, weil er gefoltert wurde in Fallujah von den Taliban. Was ja aus irgendeinem Grund eine Storyline ist.
Genau.
Das wird so oft erwähnt. Aufgefallen, dass diese Narben halt quer über seinen Rücken gehen, wie halt so Peitschenhiebe, aber die Sägen sind alle waagerecht, in die er fällt. Like, das ist so ein Basic-Ding, wo ich denke, okay, ich verstehe, wenn ihr jährlich einen Film machen wollt, ihr habt 3 Wochen Zeit und ihr denkt euch das gerade am Set aus, ich verstehe, dass die Narben, die ihr vorbereitet, dann nicht zu der Falle passt, die ihr spontan gebaut habt. Aber wenn ihr doch 7 Jahre Zeit habt, wieso macht ihr sowas? Das ist doch Quatsch. Aber das ist, also, ne, ich habe den Film jetzt 4-mal gesehen, so, das ist auch eine Sache, die mir natürlich erst beim 4. Mal auffällt, muss ich auch mal sagen.
Ich weiß ja ich weiß jetzt nicht, je nachdem, wie du dann dem Körper da irgendwie, ich habe keine Ahnung.
Ja, die Produzenten sagen das dann im Audiokommentar selbst. Also die Produzenten haben mehrere Sachen, die sie selber sagen.
So funktionieren Narben nicht.
Genau, die haben mehrere Sachen, wo die Produzenten dann im Audiokommentar sagen, ha, das ergibt keinen Sinn. Naja, übrigens, und dieser Film ist viel cleverer und besser durchdacht als die anderen Filme. Ah ja, das ergibt jetzt keinen Sinn. So, das ist ständig so ein Moment, den du hast in den Produzenten im Audiokommentar.
Das Ding ist, dass Björn hat jetzt schon ein paar Mal diesen freudschen Versprecher gehabt, so, wo du immer gesagt hast, in diesem Spiel. Aber das ist genau der Punkt. Dieser Film hat sich sehr angefühlt wie eine Plotline in einem Videospiel, wo dir als Spieler alles gelingt. Weil, ne, ihr wisst ja selber, wir sind ja auch irgendwo alle, haben wir alle mit Videospielen zu tun. Und Videospiele sind ja eine gebaute Welt, in der für dich gewisse Sachen über die Gameplay-Mechaniken in der Regel angelegt werden, damit sie für dich funktionieren. Hm. Und genauso wirkt das auch hier in dem Film, was diese Plotline angeht, weil genau diese Punkte, die du beschrieben hast, Robin, die sind mir natürlich auch aufgefallen und die stoßen mir mittlerweile auch sauer auf, weil ich genau diesen Aspekt, den finde ich mittlerweile auch problematisch, wo man natürlich in den alten Filmen gesagt hat, okay, die wurden unter so einem Druck produziert, die wurden gefühlt am Set mit der heißen Nadel gestrickt und geschrieben und noch 3 Seiten verbrannt und dann neu gemacht. Ich finde das aber auch, ich mag das nicht mehr, dieses Almighty Jigsaw plant 20 Jahre in die Zukunft und da ist das Tape versteckt und dann funktioniert das alles. Das ist genau der Punkt. Wie geil wäre es gewesen, wenn einfach irgendwas nicht passiert wäre? Wenn sie so irgendwie, keine Ahnung, Witcher's Last Reward mäßig so eine Falle sprengen und dann einfach vor der Tür stehen und so nach dem Motto, und jetzt?
Das gibt's ja einmal, ne? Sie zeigen einmal und das fand ich auch cool und ich glaube, das wirst du dann vielleicht auch cool gefunden haben, wenn sie entkommt. Es gibt eine Szene, in der eine der Teilnehmerinnen des Spieles tatsächlich schafft, einfach eine Tür aufzubrechen, die sie nicht hätte.
Die sie nicht aufmachen soll.
Und dann muss halt Jigsaw spontan reagieren und sie halt umhauen. Und das finde ich okay.
Richtig.
Ich finde okay, wenn sie dann trotzdem drin bleibt und sie wird zurückgeholt, aber es zeigt, die Charaktere haben Agency, die probieren mal was. Warum probieren die nicht einfach die Holzscheune auseinanderzunehmen? Ah, sie probieren es mal. Aber das wird halt nur einmal kurz gemacht.
Genau, und das finde ich mittlerweile auch so schade. Und das wird ja mit jedem Tod innerhalb diesen Fallen, wird das absurder, weil die ganze Zeit diese Frage sich auch in meinem Kopf gedreht hat, so, wie kannst du davon ausgehen, dass er jetzt an der Stelle noch übrig bleibt? Das kann er nicht wissen. Ja. Ganz einfach. Fertig. Aber ich muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, mittlerweile so einen Kink entdeckt und so eine Schwäche.
Das ist doch cool. Also da ist das schon mal ein großer Erfolg des Podcasts.
Das ist super.
Neuer King für Björn. Benny, Entschuldigung.
Mittlerweile ist auch das Gleiche. So. Ich unterschreibe euch auch übrigens auf der Gamescom gerne meine Autogrammkarten mit Björn. Folgendes, genau. Nee, worauf ich hinaus will, ich mag die, und das wissen sie mit Sicherheit auch, deswegen machen sie es immer wieder, ich mag diese Fallen, wo mehrere Leute auch wie in so einem Videospiel zusammen starten und dann halt einfach dezimiert werden. Hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, gefühlt habe ich das jetzt in jedem dieser Filme begeistert und auch hier war es wieder so ein initiales da sind 5 Leute angekettet. Da bin ich aber gespannt, was uns diesmal alles einfallen wird. Ich mag das einfach. Das ist so blöd. Mittlerweile schäme ich mich auch so ein bisschen, dass mich das jedes Mal wieder kriegt, aber ganz ehrlich, das ist einfach so ein schönes Elimination-Game. Komm, das macht einfach Spaß. Da kann es auch noch so dumm sein und ja, ich ärgere mich, wenn die Tapes irgendwo liegen und dann steht da groß Mitch drauf und du bist so, Mann! Kotze, warum ist Mitch noch am Leben und findet das Tape? Das ist für mich bestimmt. Halt die Fresse. Wir sind ja nicht in irgendeiner Prophezeiung. Aber nichtsdestotrotz, ich mag das. Ich mag das einfach. Weil das immer bedeutet, dass Leute sich gegenseitig im wahrsten Sinne des Wortes die Messer in den Rücken rammen. Und das ist immer irgendwo witzig in diesen Filmen. Weil sie immer dafür bestraft werden, wenn sie das vermeintlich Richtige tun oder Scheiße bauen. Das ist, ich glaube, wisst ihr, warum ich diese Filme so mag? Dass sehr viele Figuren so Instant-Karma erfahren. Das ist so befriedigend. Dieser Film hat mit dieser Sache mit der Schrotflinte, so blöd wie sie auch ist.
Das ist doch die geilste Sache überhaupt genau, in dem Film.
Aber beschreibt das mal, wenn ihr...
Das jetzt mal. Also wir springen hier auch so ein bisschen, aber initial startet diese Vergangenheitserzählung, von der man erstmal lange nicht weiß, dass sie in der Vergangenheit spielt, mit 5 Mitspielern. Davon geht einer relativ schnell hops und danach dezimiert sich stückweise. Und dann kam der von gerade schon von Robert angesprochen, Moment, wo eine Spielerin quasi die Regeln absolut bricht und eine Tür öffnet, die sie nicht öffnen darf, nachdem die Falle, die das Tür öffnen verhindern soll, ja schon losgegangen ist und der andere mit nur noch einem Bein zurückbleibt. Und sie ist clever und sie öffnet diese Tür und wird dann von Jigsaw quasi pop, schön eliminiert und mal wieder schlafen gelegt. Und der andere Typ, der bis zu dem Zeitpunkt auch noch lebt, mit einem Bein eben auch. Und beide finden sich dann wieder in einem Raum, wo sie natürlich wieder angekettet sind. Und das fand ich auch einen sehr schönen Moment, dadurch, dass sie das ja auch so in der Vergangenheitserzählung packen. Das ist dieser Reveal, da ist er wieder, da ist John Kramer und da kann man dann schön auf dem Bildschirm zeigen und sagen, hui, da ist er wieder, der Jigsaw, hat auch diesen Hoodie an, den man auch aus dem ersten und zweiten Film kennt. Und er ist da aber in Person, also er ist quasi eigentlich noch dabei, die Falle aufzubauen. Wahrscheinlich hat er die Dosis noch nicht richtig dosieren können zu dem Zeitpunkt, wird nicht erklärt, aber ist einfach so, weil er muss den beiden auch noch eine Predigt pressen, weil er fängt da an, seinen Größenwahn und Überheblichkeit so ein bisschen rauszulassen und baut dann eine relativ simple Falle auf und benennt das aus, so die simpelsten Spiele sind die besten, hat einfach eine Schrotflinte. Mit einer Doppellaufschrotflinte mit so 2 Abzügen und lädt da eine Patrone rein und sagt, das ist euer Schlüssel in die Freiheit. Aber die meisten verstehen das nicht. Die meisten, wie sagt es so schön im Englischen, they get it all backwards. Also sie verstehen das immer falsch, was die Lösung wäre. Und verlässt dann den Raum. Und die beiden, also der eine mit dem abgetrennten Bein, der schon ziemlich am Abbluten ist und die andere Lady, die noch überlebt hat bis hierhin und eigentlich so relativ unversehrt ist, starren sich an und die Alte kommt natürlich relativ schnell zu dem schnellen Punkt. Sie steht einfach auf, geht zu dieser Schrotflinte und ist völlig überzeugt davon, sie muss jetzt den anderen töten, weil er ja so viel böser ist, weil diesen ganzen Partizipienten in diesem Spiel die ganze Zeit gesagt haben, wir sollen endlich ihre Sünden gestehen. Darum geht's. Das ist so sein großer Story-Arc, den Jigsaw da noch verfolgt, dass die einfach nur ihre Sünden beichten sollen. Und er hört aber die ganze Zeit zu, was auch ein Unterschied ist zu allen anderen Spielen. Dass er aktiv lauscht und das auch quasi direkt Gratifikation erfolgen lassen würde, scheinbar wie Gott. Und sie nimmt sich diese Schrotflinte, drückt ab und dann kommt so dieser erste Moment und dann ist die Schrotflinte natürlich so präpariert, dass der Schuss im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgeht und ihr einfach die halbe Fresse wegschießt und sie dann tot ist. Und der andere Typ, der sieht sich erstmal so, oh Gott, er hat es halt irgendwie überlebt und hat so für sich so diese Realisation und sagt so, oh, we got it all backwards, weil der Lauf präpariert war. Es hat ihr ins Gesicht geschossen und stellt dann aber fest, scheiße, die Patrone war nicht nur mit Schießpulver und kleinen Kugeln geladen, sondern mit den Schlüsseln für unsere Fußfesseln. Der Schlüssel zur Freiheit war quasi die Patrone, die Jigsaw reingeladen hat. Und sie hätten beide entkommen können, weil beide Schlüssel in dieser Patrone waren. Und das war ein unfassbar geiler Moment. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das muss den Film wirklich lassen. Dafür liebe ich es. Und ich liebe das, weil das dieses Instant-Karma und Instant, auch einfach so, du hast verkackt, so krass symbolisiert. Und die Falle losgelöst von der ganzen anderen Erzählung, das war so gut. Das war für mich das Highlight des Films, muss ich ganz ehrlich sagen.
Sie sagen das auch nochmal in dem ganzen Making-of-Ding so, dass eben die einfachsten Fallen meistens immer die besten sind. Und ja. Ich finde das auch hier einfach so gut, weil es diese, du hast jetzt keine langen, großen Überlegungen und es ist in dem Fall auch komplett nachvollziehbar, dass jemand diese Entscheidung trifft. Das ist jetzt nicht wie bei anderen Fallen, wo dann irgendwie, ja, was hätte da und was hätte da sonst, und das ist jetzt auch nicht, wo nachher dann irgendwie Jigsaw da drüber steht und seinen Fall und seine komplette spätere vielleicht noch Fallen oder so, die kommen, die basieren darauf, dass sie genau diese Entscheidung getroffen hätten, sondern das war in dem Endeffekt vollkommen egal, wie es ausgeht, und die Entscheidung ist absolut nachvollziehbar, und auch diese hervorragende Doppeldeutigkeit, wo er dann die Schrotflinte nachlädt und das so zeigt und dann so, this is your key to freedom, und das dann nachlädt und dann so, ja, da waren einfach eure beiden Schlüssel drin, das ist auch nochmal so viel besser als irgendwie in Saw 1, wo Adam seinen Schlüssel irgendwie bei sich trägt in der Badewanne, der dann verloren geht, so nachdem er aufwacht. Was hätte er machen sollen? So, das ist, da hat er nicht mehr, da hat man nur als Zuschauer irgendwie davon gewusst. Und das muss ich sagen, das ist so ein hervorragendes, wunderschönes Ende, wie dann auch noch der Typ dann da allein gelassen wird. Und ich meine, du bist ja auch für die Frau überhaupt nicht mehr traurig, weil die ganzen Filme bist du so, okay, was hat die denn irgendwie gemacht? Und sie erzählt davon, ja, nein, das war mein Mann, der ist im Schlaf auf unseren Sohn drüber gerollt und hat ihn getötet. Und dann stellt sich halt am Ende raus, haha, sie sieht dann eben Jigsaw und dann ist es so John und die kennen sich und es stellt sich heraus, das war einfach, die waren Nachbarn. Die waren Nachbarn, und ich finde das ehrlich gesagt voll geil, dass du Jigsaw endlich mal woanders siehst als irgendwie in dieser komischen Klinik, wo seine Frau gearbeitet hat, sondern siehst, wie er so abends da oder so nachmittags am Arbeiten ist und kriegt dann diesen Disput von den Nachbarn mit und hat dann eben das mitgekriegt, dass sie den Sohn umgebracht und dann neben den Mann gelegt hat, um ihn dann eben zu framen. Also nicht einfach nur, du hast den Sohn umgebracht, sondern du hast auch noch deinen Mann ins Gefängnis gebracht und ihn mit dieser psychologischen Bürde ihm das auferlegt, dass er halt die ganze Zeit jetzt glaubt, er hätte seinen Sohn umgebracht.
Er hat sich ja dann in der Anstalt auch noch erhängt. Also das ist so eine... Ach, come on. Björn.
Ich finde es interessant, Björn, wir haben da wirklich entgegengesetzte Meinung teilweise bei diesem Film. Ja. Aber das finde ich spannend, weil das hatten wir bisher nicht. Deswegen mag ich es eigentlich ganz gern, weil die Shotgun-Szene mag ich auch, aber also ich muss sagen, als Prämisse schon diese ganze, und du bist hier, weil du dein Baby umgebracht hast und dann so getan hast, als ob dein Mann sich draufgelegt hat, ist so wild unpassend, finde ich. Da war ich damals schon im Kino und dachte mir so, wow, wisst ihr noch, als im letzten Film Jill eine große Maschine gebaut wurde, mit der die auf Tracks in zwei geteilt wurde? Jetzt sind wir bei, du hast dein Baby erdrosselt, indem du dich auf sie gelegt hast. Ich finde, das ist die wild falsche Filmfranchise, um das darzustellen. Finde ich, das ist natürlich grausam und schlimm, und das sind ja grausame und schlimme Filme, aber ich finde das auf einer sehr unterschiedlichen Art und Weise grausam und schlimm. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, als ob wir sehen, irgendwie einen Teenager, die sich anfängt, irgendwie zu ritzen und dann die Schule niederschießt und deswegen ist der Teenager in der Falle. Da würde ich auch sagen, vielleicht nicht das richtige Thema für einen Saw-Film.
Ich meine, wir hatten auch schon Vergewaltiger da drin gehabt. Also,
klar, aber das war ja einfach als Stand, ne? Das war ja einfach, du bist ein Vergewaltiger, so wie gesagt wurde, you are a racist. Das waren ja einfach diese random Stand-ins. Das sind halt böse Menschen, nobody cares. Aber hier ist das so richtig, dieses, man sieht, wie er aufwacht und das Baby ist tot und die sind verzweifelt und er weint an der Bettkante und wird von der Polizei abgeführt. Das ist halt alles, als ob es aus so einem Filmdrama, ist halt was ganz Subjektives. Ich verstehe auch voll, dass man halt sagt, naja, Film Saw zeigt halt, wie schlimme Dinge passieren. Ich fand einfach, das war nicht die, unterhaltsame Saw-Gemetzel und dumme, bösen Leuten passieren böse Dinge, die ich unterhaltsam und spaßig finde, sondern es war eher so, totes Baby, okay. Cool, machen wir, I guess.
Ich habe gewusst, dass wir über diese Baby-Szene reden werden. Das war. Das
warum war sollten wir auch nicht?
Warum sollten wir es auch nicht tun? Genau. Weil das auch der Moment war, wo ich mir auch tatsächlich eine Notiz gemacht habe, weil ich das nicht fassen konnte, dass ich das mache. Also, was da für mich so ein Stück weit das Problem ist, das, was du gerade als positiv beschreibst, Björn, das finde ich sehr faszinierend, dass das für dich funktioniert. Dass man hier einfach sagt: Aha, Jigsaws Nachbarin. Und er hat damals schon festgestellt, dass sie böse und verdorben ist. Weil er auch diesen ganzen Story-Arc dann auch revealed, so wie der nervigste Nachbar, der dich immer belauscht und bespitzelt, der das dann natürlich mitkriegt, diese Sache, die sie wahrscheinlich sonst niemand anders erzählt. Yeah,
how does he know though?
Ja, das kommt auch noch mit dazu.
Der hat es wahrscheinlich durchs Fenster gesehen, der hat so Disturbia-mäßig dann darüber geguckt.
Ja, das stimmt, das kannst du begründen. Ja. So. es ist ja nicht nur das, ne? Es ist ja nicht nur, ich war dein Nachbar und hab das gesehen. Völlig ohne Grund sagt er ja während einer anderen Falle, wo er erklärt, du hast einem Mann das Motorrad verkauft, mit dem er gestorben ist. He was my nephew. Wo ja, ich mir so dachte, ja. Why? Warum hat er jetzt einen Neffen? Also das heißt, er hat einen Bruder und eine Schwester. Machen die das, damit wir dann Saw 12 mit fucking Peter Krämer sehen können? Like, warum war das sein Neffe? Wird die Polizei skeptisch, dass gleichzeitig der Neffe von Jigsaw und die Nachbarin von Jigsaw verschwinden? Like, das fand ich auch, das war wieder so ein Ding, wo ich mir dachte, ich verstehe, wenn du spontan ein Skript schreiben musst, um Gründe zu finden, aber das wirkte auf mich beides extrem unnötig und wir müssen da irgendwie einen coolen Twist, eine Verbindung finden.
Die Sache ist, wofür das für mich dann wieder passt, ist, weil es soll ja irgendwie das erste Spiel gewesen sein.
So, ja, das erste noch große Stümper. Spiel,
genau. Das ist ja, worauf es hinausläuft. Ja. Das ist halt absurd, dass er mit so einem gigantischen Spiel angefangen hat, wenn du dann in Saw 1 diese doch eher kleineren Fallen hattest. Ja. Aber an sich passt es. Ich weiß jetzt nicht, was dann irgendwie bei den anderen, keine Ahnung, ob dann der Typ auch noch in seiner Betrunkenheit, weiß ich nicht, da hat er dann die Nichte totgetreten oder so von ihm und die eine Dame, die von dieser Drogenabhängigen dann einen Herzinfarkt bekommen hat, das war irgendwie seine, seine Tante oder sowas oder auch die Nachbarin, keine Ahnung, das war so die Apothekerin, die ihm die Arzneimittel gegeben hat, ich weiß es nicht.
Ja, es ist und halt bei Random Nummer 2 von den vier oder fünf Leuten, wird halt gesagt.
Nee, du hast dann so zwei Leute, die mit ihm verbunden sind, aber der fünfte, der mit dabei war, das ist ja auch dann, stellt sich heraus,
sind drei von fünf,
dass der am Ende rauskommt, oh, ich war das Ganze, ich habe die Spiele nochmal nachgebaut, weil ich war in diesem ersten Ding ja drin. Das ist ja derjenige, der die Röntgenbilder vertauscht hat und deswegen hat ja Jigsaw spät dann von seinem Tumor erfahren und vielleicht hätte man dann noch was anderes machen können, wenn das früher eben gewesen wäre. Also, das muss ich sagen, ich mag das, dass es dann so, das ergibt dann wieder für mich mehr Sinn, dass man den Bezug aufbaut, weil es ist so, hey, wenn du hier Leute für dein erstes Spiel reinholst, dann sollten es ja vielleicht welche sein, die, zu denen man irgendwie ein bisschen einen Bezug hat. Ich weiß auch nicht, dass es dann irgendwie, das war mein Neffe, damit man dann erklärt, wie er irgendwie davon gewusst haben soll, weil ich weiß nämlich auch nicht, wie hat er das mit den $3.35 mitbekommen? Wie hat er das gewusst?
Weil eine der Teilnehmerinnen ist eine Taschendiebin, die ist da, weil sie eine Taschendiebin ist und eines ihrer Taschendiebstahlopfer ist verstorben, weil sie auch das Asthma-Spray mitgeklaut hat und dann hat sie einen Asthmaanfall gehabt und ist dann gestorben. Wir sehen das auch im Flashback, indem man einfach sehr gut mal dann einen Shot hätte machen können auf Jigsaw, der irgendwie um die Ecke steht und sagt, oh.
Der hat aus Versehen das Zufall mitgekriegt.
Aber nein, der war da nicht dabei, der kann das nicht wissen, genau. Deswegen finde ich das ja so ein Quatsch, dass das bei drei von denen gemacht wird, und ich finde, das widerspricht ja eigentlich auch dem, was man eigentlich diesem Film und was wir dem Film ja auch schon positiv angemerkt haben, nämlich es ist halt ein Cut und wir machen was Neues und es muss nicht versuchen, alles zu verbinden. Und ich finde nicht, also ihr habt gesagt, dass ihr das gut an dem Film findet. Ich finde nicht, dass der Film das macht. Ich finde, der Film sucht ständig und in jeder Szene irgendeinen Verbindungspunkt mit den alten Filmen und versucht, die einzuordnen. Und das wird jetzt rekontextualisiert. Und aha, der hat das vertauscht. Und von Anfang an war Logan Nelson mit dabei. Und das ist sein Neffe. Ich finde, das machen die ständig hier. Ich finde, da ist es eigentlich auch wieder sehr ähnlich zu den ersten.
Aber ich weiß jetzt nicht, ob das, weil für mich war das jetzt nie ein, wir versuchen die Filme zu verbinden, sondern mehr, wir versuchen noch irgendwas über den Charakter. Also wir versuchen irgendwelche Lücken noch zu finden, wo wir weitere Dinge über Jigsaw herausfinden können.
Ist das nicht genau das, was Saw 5, 6, 7 auch gemacht haben?
Nein, ich meine, also ich hatte jetzt gedacht, als du gesagt hast, Verbindung mit den Filmen, das ist so, wir müssen jetzt noch die Plotline von dem und dem Film aufgreifen, weil das finde ich als ist halt hier überhaupt nicht vorhanden. Naja, das Einzige, was von den alten Filmen aufgegriffen wird, ist, dass du die alten Fallen siehst. Die scheinbar, das finde ich auch cool, die mussten sie nochmal nachbauen, genauso wie die Puppe von Billy, weil nach Saw 7 war es halt so, ja, das ist das Ende vom Franchise und die haben einfach alles in Auktionen verkauft.
auch die Weitsicht, ne, weil sie literally ein Jahr später angefangen haben, Jigsaw zu entwickeln. Also auch sehr gute Weitsicht, die sie da bewiesen haben. Also ich finde halt auch dieses, also ich finde, das ist alles genau wie vorher. Wenn man sieht, dass halt, dass sie halt sagen, aha, es gab einen, ne, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, will mich zu wiederholen, es gab einen weiteren Komplizen die ganze Zeit. Ich finde, dass sie in der Szene zeigen, hier bauen sie die Bärenfalle zusammen, die dann Amanda gesteckt wird. Das war die erste Falle überhaupt. Hier wird rekontextualisiert, warum der den Krebs halt hat, beziehungsweise warum der Krebs nicht behandelt werden konnte. Das finde ich für mich alles ganz die klassischen Sachen, wo Saw 4 bis 7 auch immer gesagt haben, actually it was like this. Und Hoffman war von Anfang an dabei. Und übrigens war auch Gordon von Anfang an dabei. Und jetzt war auch Nelson von Anfang an dabei. Und ich finde, das geht eigentlich komplett in die Reihe mit. Ich finde, dieses ganze Making-of, das du auch immer wieder zitierst mit den Zitaten dieser Produzenten, ich habe ganze Zeit gedacht, wow, ihr sagt einfach das Gegenteil von dem, was die ganze Zeit im Film passiert ist. Nämlich, die simpelsten Fallen sind die besten. Ja klar, eine simple Falle wie die Leute sind in einem Kornspeicher und dann fällt Korn vom Himmel und dann ist auf der anderen Seite ein Typ mit einem Bein in Drähten und dann muss der Typ im Bein in Drähten einen Hebel ziehen und dann fallen auch noch Sägescheiben und Schaufeln vom Ding.
Sie haben ja nicht gesagt, dass das eine simple Falle ist. Es war nein, halt explizit aber sie haben halt gesagt, auf das Finale bezogen.
Nur, die letzte Falle ist nur eine Schrotflinte, weil die simpelsten Fallen sind die besten Fallen und dann sind alle anderen Fallen überkomplizierte Scheiße. Also nicht schlecht, ich mag die immer wieder. Aber ich finde halt.
Ich muss sagen, das ist die einzige, die ich wirklich nicht mag. Das ist diese, weil das in diesem
Korn. Das erste Messer darunter fällt.
Weil die Sache ist, es ist halt, das ist eine absolute RNG-Falle. So, also bei allen anderen ist es eben so, du beeinflusst das selber, das ist ein Skill-Game irgendwo. Klar, immer ein absurdes Skill-Game, aber es ist irgendwo noch ein Skill-Game. Und in diesem Silo zu sitzen, sie haben keinerlei Verfügung darüber, genau wie du es eben schon gesagt hast, was wäre passiert, wenn die wären zuerst da reingegangen und wären alle drei da drin gewesen, gäbe es dann irgendwie so ein Fail-Safe, dann hätte Jigsaw gesagt, also nein, einer von euch muss nochmal rausgehen, die Falle funktioniert nur zu zweit, ansonsten geht das irgendwie nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber die Falle auch selber ist einfach so random, so was ist, da fallen dann 5000 Sachen nachher runter und nur ein Messer hat die irgendwie getroffen. Also das ist halt wirklich ein bisschen, deswegen mag ich die überhaupt nicht.
Und ein paar Nägel.
Aber zum Beispiel auch die erste Falle, weil wenn du, klar, es sind 5 Leute, aber so an die Säge rangezogen zu werden und du musst nur irgendeinen Körperteil, du brauchst halt nur irgendwie wie Blut oder so. Du musst dir einfach in irgendeiner Form eine kleine Wunde holen.
Das habe ich auch nicht verstanden, wie das funktioniert. Wo war der Sensor?
Nein, der guckt da, der hat hundertprozentig die Kameras und sieht, ob die sich geschnitten haben und dann deaktiviert
der muss,
das Ding.
Also
anders kann das nicht funktionieren. Das ist
auch eine sehr komische Falle.
Das sind Sachen, die wieder nicht erklärt werden. Das macht mich Wahnsinn.
Diese Falle ergibt für mich keinen Sinn, weil wir sehen, wie einer der Typen literally in die Sägen reingezogen wird, aber auch der kriegt davon nur ein paar Narben. Die erscheint nicht wirklich tödlich zu sein, war für mich auch wieder ein bisschen.
Also für mich ist das sind dann so die Sachen, die rein so Suspension of Disbelief sind. Also das funktioniert für mich eigentlich immer noch. Was ich dann schlimmer finde, ist dann zum Beispiel an der zweiten Falle, weil an sich finde ich das cool, dass du sagst, so diese erste Falle ist auch an sich eine sehr einfache und nur, das ist, weißt du, da hat sich John dann gedacht, okay, das mache ich so ein bisschen, um die Mut, ne, zu etablieren. Das ist einfach nur, okay, wir befinden uns in diesem Spiel. Auch ein Grund, warum ich dann diese dritte Falle so scheiße finde, ist, weil die restlichen ja auf die Charaktere zugeschnitten sind. Also du hast dann die zweite und die vierte Falle, die sind auf bestimmte Personen zugeschnitten und sollen von denen dann auch gemacht werden.
Ja,
und es wäre ein so viel besseres Theme gewesen, wenn das auch für die restlichen Sachen. So, die erste ist vollkommen fein, das ist nur so, das ist wie der Start von der 100.000-Mark-Show, da müssen alle erstmal durch den Hindernisparcours durch, das ist vollkommen fein, das ist das Startding, ne, einfach nur ein bisschen was zu etablieren.
Zweite Mal, dass wir diese Show hier übrigens referieren.
Ja, ja.
Natürlich.
Und danach wäre es eben cool gewesen, wenn das für alle Fallen gewesen wäre, weil ich mag die zweite Falle auch zu sagen, einer von euch hat dieses Gift und wenn ich das anspreche, um was es hier geht, ne, dann zwinge ich euch ja auch dazu, ein bisschen hervorzutreten, was ja auch dieses Theme dann ist, mit die eigenen Sünden irgendwie zugestehen. Das heißt, die Person muss nach vorne kommen, um sich eben auch selber retten zu können. Und das heißt, nur die Person kann auch dieses Rätsel lösen. Und dann geht das ja auch zu weit, dass das so sagt, sie erkennt so sofort 3,43 oder 3,53. Das ist das Bedeutsame, weil da ging es darum, das war das Geld, was ich von dieser Person geklaut habe und dann ist sie deswegen gestorben und ich habe keine Hilfe gerufen. Das heißt, sofort ist die Erkenntnis da. Das ist die Spritze, die ich nehmen sollte. Richtig. Und dann steht sie einfach davor und ist und dann werden alle halt hochgezogen und aufgehängt und dann drückt er ihr eben alle Spritzen rein. Und das war halt der Moment, wo ich dann auch jetzt wieder davor saß und einfach so, das ist so unfassbar dämlich erzwungen.
Aber
einfach
lustig,
nur.
Damit habe ich gar kein Problem. Aber ich finde das geil, wir sind heute bei allem entgegengesetzt, weil ich finde halt, ja, da wird halt eine Person gezeigt, die eine absolute Panik hat und nicht rational reagiert. Da bin ich voll okay mit. Weil die, ja,
boah, nee,
das wäre logisch und sinnvoll, wenn sie sagen würde, ah, das ist die richtige Spritze, dann wird da sicherlich keine Salzsäure drin sein, dann spritze ich mir die jetzt mal in den Kopf. Aber ich verstehe, dass eine Person sagt, holy shit, ich bin vor 5 Minuten hier aufgewacht, jetzt sind die drei, eine von denen ist das, der schreit mich an, dass ich es machen soll. Da verstehe ich schon gut, dass die Person emotional reagiert und nicht rational. Da habe ich ehrlich gesagt kein Problem mit.
Nee, das ist bei mir, da geht's bei mir dann wirklich vollkommen durch. Vor allem, weil sie es auch noch gesagt hat. Und das heißt, die anderen hätten das dann, ne, der andere
hätte überprüfen
sollen.
Das hat sie nur gesagt, damit die anderen das wissen. Ja. Und dann mit dem Code von der
Spritze. So, das ist die Zahl, die du genannt hast. Dann ramme ich dir jetzt einfach das Ding rein, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Das sind die Momente, wo ich halt, das sind für mich diese nervigen Horror-Klischees, wo dann, vor allem, weil auch noch so darauf hingewiesen wird, wenn es nachher rausgekommen wäre, dass es so, das war der Punkt, wo es dran lag und da ist man nicht rechtzeitig drauf gekommen, dann finde ich das vollkommen fein, aber so noch zu zeigen, wie sie das instant erkennt, sofort den Flashback hat und dann, ich kann mich nicht entscheiden, obwohl wir hier gerade alle erhängt werden. Das ist dann der Moment, wo es bei mir irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, das mag ich nicht wirklich. Die beste Falle finde ich ist aber die vierte. Das Motorradding, das ist so geil.
Das fand
ich liebe das als Konzept
Falle?
So sehr.
Als Konzept ich auch. Ich finde, das Bild ist toll. Es ist einfach ein riesiger Mixer mit der Saw-Spiral, die man halt von der Wange von dem Billy-Doll kennt. Und wenn man von oben so reinguckt, dann sieht das unglaublich geil aus, wie diese roten, scharfen Klingen sich um sich selbst drehen. Halt in der
das ist im Endeffekt dasselbe Bild, was sie auch schon mal hatten mit dem Karussell.
Ja, ganz, so ganz genau. Nur halt jetzt in die Tiefe gehend in 3D. Das Konzept mag ich auch, aber da auch wieder, es wirkt wieder so undurchdacht, weil die Falle ist dann, dass er sich einfach runterlassen muss, um die Bremse zu drücken. Okay, also ist da ja gar, er muss ja gar nichts machen. Er muss ja einfach nur seinen Arm runterheben und drücken und wirklich. Aufregend wird die Falle erst dadurch, dass halt die Laura versucht, ihm davor zu retten, indem sie das Motorrad, das diesen Mixer antreibt, nehmt das alles so hin, was ich sage, halt davon abhält zu fahren. Da mag ich wieder das Bild, aber ich habe das Gefühl, ja, so richtig durchdacht ist daran aber wieder wenig. Wird er dann hochgezogen und rausgehoben, wenn der die Bremse drückt? Warum ist die Bremse zu drücken jetzt eine schwierige Challenge? Wieso schafft er es dann eigentlich nicht? Das ist alles weird.
Naja, es ist ja heißer Draht. Also so wie das aufgebaut ist, wenn ich mir das vorstelle, wie eng das am Ende ist, dann musst du ja, du hängst dann kopfüber und du darfst ja wirklich keine einzige falsche Bewegung machen.
Ja.
So, du musst ja auch rechtzeitig den Arm eben schon so rausstrecken. Und zum Beispiel mit dann, der Grund, dass es dann daneben geht, ist ja, also es ist ja irgendwie logisch, dass dann jemand anders versucht, okay, ich habe hier eine Idee, wie ich die Falle deaktivieren kann. Und der ist ja, die Idee ist ja auch an sich nicht wirklich blöd. Der Moment, wo ich halt wirklich dann wieder davor sah und am Schreien war, ist es so, sie hat diese Falle blockiert, dass es sich nicht weiter drehen kann. Warum der Dulli dann nicht sofort nach unten greift, wo es absolut safe gewesen wäre, jetzt an die Bremse dran zu gehen und die zu drücken. Mhm. Weil es sollte ja klar sein, dass nur durch das Drücken der Bremse die Falle deaktiviert wird. Selbst wenn es safe gewesen wäre, selbst wenn die Stange nicht durchbrochen wird, hätte er trotzdem ja die Bremse drücken müssen, um irgendeinen Mechanismus zu aktivieren. Und das ist dann wieder der Moment, wo ich davor saß und dachte so, ah, aber hey, immerhin cooler Tod. Und dann kommt noch die Leiche wie aus einem Automaten so,
ja, so rausgelassen. War auch sehr witzig, wo dann der Typ mit dem abgetrennten Bein im Hintergrund davon so wieder so wach wird, das sieht und dann so.
Das war ein guter Moment. Ein ehrlich ein lustiger Moment. Wahnsinn.
Ja, das stimmt. Ich glaube, den Typen haben sie nur gecast. Das komplette Casting von dem bestand daraus, okay, schreien sie mal. Und dann haben sie den gecastet, der am besten schreien kann.
Hat er gemacht?
Weil das war sein fucking Charakter, war einfach nur zu schreien die ganze Zeit. Und das ist hervorragend. Wie weinerlich der teilweise und ängstlich der in Szenen gucken kann, ist Perfektion.
Ja, aber das ist doch super. Also das ist ja schon mal.
Das war ein Kompliment. Also yeah. Wirklich, das ist ein Skill, gut schreien zu können im Film.
Da war ich auch gerade dabei, weil ich hatte es ganz am Anfang schon mal gesagt, dass ich wirklich von der ganzen Besetzung und auch dem ganzen Cast, das ist wirklich ein großer Punkt, weswegen auch, glaube ich, all diese von Robin auch angebrachten Kritikpunkte, ich habe da jetzt auch nochmal drüber nachgedacht, während du das auch so ausgeführt hast, dass sie doch ganz viele Rückgriffe machen und dass sie das auch wieder so sehr in diesen ursprünglichen Kanon mit Biegen und Brechen versuchen zu reintegrieren und sie ganz vielen Personen Kontext geben. Ich glaube, was diesem Film wirklich gut tut und weswegen der sich vielleicht auch beim ersten Mal nicht so sehr so anfühlt, als würde der das machen, ist dieser komplette Austausch des Castes. Dass das einfach ganz neue Menschen sind, die vermeintlich erstmal gar nichts mit der ursprünglichen Plotline zu tun haben, also auch visuell. Und wir nicht diese jetzt dann bei den ehemaligen 7 Filmen stringente Weitererzählungen haben, mit immer wieder denselben Figuren zum großen Teil, bis halt zum Ende, wo dann fast keiner mehr da war, aus dem ursprünglichen neuen Kanon sozusagen. Und ich glaube, das ist der Grund, weswegen sich das auch noch, weswegen mich das auch nicht so sehr stört. Also bin ich einerseits ein bisschen im Björns Camp, muss aber sagen, dass wir dabei diesen sehr vielen Plothole-Momenten und wenn es dann sehr konstruiert wird, das kotzt mich an. Das ist das, was mich so nervt. Diese ständige, natürlich eigentlich auch Frage, das hat es vorhin schon mal gesagt, mit dieser gottgleichen Eigenschaft, dass das alles so sehr vorausgeplant und vorausgeschaut ist, mit einer Präzision, die man schon da nicht wissen konnte und halt, und das ist eben der eigentliche Punkt, worauf es ja dann hinausläuft, dass wir noch jemand haben, der jetzt angeblich von Anfang an auch schon wieder mit drin hängt, das kann ich einfach nicht mehr.
Ja.
Das kann ich nicht mehr. Ich hoffe, das hört auf irgendwann. Wenn ich nur noch einen Charakter sehe, der jetzt dann auch noch mit Jigsaw zu tun hat und der jetzt nochmal ein Protégé von ihm ist und es geschafft hat, irgendwie seit 20 Jahren die Fresse zu halten und jetzt erst rauskommt, dass er auch mit drin hängt, dann kotze ich auf meinen Bildschirm. Wirklich. Diesen Trope, den kann ich nie mehr. Das hat nämlich am Ende doch dann wieder ganz schön viel wieder runtergerissen, auch in meinem guten Willen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser letzte Reveal, der hat für mich einfach den ganzen Film dann so ein Stück weit wieder hinter den Rücken kippen lassen. Wobei ich sehr vieles dann doch schon mochte, habe ich jetzt auch schon mehrfach ausgeführt. Aber das ist Wahnsinn, dass sie den Weg wieder so eingeschlagen haben. Ein paar Schrauben hätten die nur anders gestellt und dann gedreht worden wären, dann hätte man einen ganz anderen Film gehabt, der, glaube ich, wesentlich, wesentlich cooler gewesen wäre. Also wenn sie sich noch mehr Eigenständigkeit getraut hätten, wirklich. Und ja, man kann dieses Mysterium aufmachen, so, ist er wieder da? Und dann sagt man einfach, nein, er ist nicht wieder da. Es war ein sehr guter Hoax, von wem auch immer.
Ich mag das, weil Saw ist eben so die eine, wo ich gedacht habe, okay, es ist nicht möglich, dass er am Leben ist. Der war tot, wir haben das in den Filmen gesehen und in der Leichenhalle und sonst was. Aber auf der anderen Seite,
in Anführungszeichen.
Auf der anderen Seite, es ist Saw. So, das heißt, beim ersten Mal gucken, habe ich gedacht, nein, theoretisch, so genau wie sich Comicbücher über die letzten Jahrzehnte immer wieder Gründe ausgedacht haben, warum Charakter trotzdem am Leben ist, vielleicht ist er wie Batman, der wurde in der Zeit zurückgeschickt und John Kramer hat die ganze Zeit mit Piraten irgendwie gekämpft während der letzten Filme und ist jetzt wieder da. Also ich saß halt wirklich da und hab mir gedacht, vielleicht trauen sie sich, vielleicht finden sie irgendeinen dämlichen Bullshit, ihn wieder aufleben zu erlassen. Und dann am Ende war es so, ja, okay, dumm, dass ich da jemals irgendwie dran gedacht habe. Aber dafür war eben das Franchise vorher so blöd, dass sie mir wirklich diese Brainworms beim ersten Mal schauen in den Kopf gesetzt haben. Also das mochte ich tatsächlich, auch als sie dann an sein Grab gegangen sind. Oh, da ist jetzt dieses andere Opfer gewesen. Machen sie es wirklich crazy? Oh, sein Blut. Und dann am Ende, nee, das war einfach nur alles so Tricks. Ich meine, keine Ahnung, wie der sein Grab aufbekommen hat, ohne dann die Spuren zu hinterlassen. Aber who cares?
Also ich würde nicht sagen, dass es ein Plothole ist. Das kannst du ja begründen, wenn du es zeigen würdest. Es ist nur weird, dass sie nie zeigen, was er mit der Leiche gemacht hat. Die Krämer esse ich halt nicht da drin. Wir sehen nie, wo er sie hingepackt hat.
Hat er wahrscheinlich für viel Geld dann an die andere Ärztin da verkauft.
An die Eleanor heißt sie, genau.
Die ist übrigens einer der Hauptgründe, weswegen ich sehr oft an Navy SEALs denken muss.
Ja, das ist auch voll. Tatsächlich, die Produzenten in dem Audiokommentar nennen sie die eine Hälfte des Films The Procedural Part. Also Procedurals sind halt Polizeiserien wie halt Navy SEALs und so etwas. Also Serien, die quasi immer pro Woche eine neue Geschichte, die ohne großen Zusammenhang erzählen. Also das war auch genau deren Sache. Genau das haben sie hier auch gemacht. Ich erinnere mich noch sehr konkret tatsächlich, die Brainworms haben auch da bei mir negativ funktioniert, im Gegensatz zu dir, Björn, weil ich erinnere mich noch sehr im Kino, wie ich halt mich zu der Freundin rübergelehnt habe, mit der ich vorher alle Horrorfilme, gezeigt habe, die keine Hollywood-Filme guckt, die keine Horrorfilme guckt. Da habe ich gesagt, ich habe eine Reihe, die ist perfekt für dich geeignet. und habe mir die alle Horrorfilme gedacht und das war ein wunderbares Erlebnis. Mit der war ich dann da im Kino und irgendwann nach ein paar Minuten habe ich mich halt zurück und gesagt, ich glaube, das sind zwei Timelines wieder. Weil das halt genauso schon gemacht wurde. Und als dann das revealed wurde, war das ein tiefes Seufzen in mir, wo ich dachte, for real? Und als die dann auch noch Logan Nelson als den, nicht, das ist, also hier kurz, als wirklicher Fan der Reihe, was mich halt so richtig anpackt daran, ist, dass sie nicht einfach nur sagen, ah, es ist noch einer, es ist noch ein Gehilfe neben Amanda, neben Gordon, neben Hoffman, was schon dumm genug wäre und lame genug wäre, sondern sie sagen, er ist der sogar einige der Grundprinzipien an Jigsaw mitgegeben hat. Jigsaw sagt zu ihm einmal, never work with anger or vengeance in mind. It's what you taught me. Und währenddessen steht dieser Typ neben ihm, der einfach wieder exakt einer dieser Männer ist, deren Gesichter, die du nicht merken kannst, so ein random Guy. Und mit ihm zusammen baut er dann die Bärenfalle und er war von Anfang an mit dabei. Und dann taucht er halt in den anderen Filmen nie wieder auf. Warum? Fragezeichen, Fragezeichen. Weil auch das wird wieder nicht erklärt. Im Film wird einmal, ich weiß nicht, also es gibt zwei sich widersprechende Sachen dort. Denn in einer Notiz auf einem der Computer, du siehst so mehrere Mal Computer in dem Film, und einmal steht dort, dass Logan während der Ereignisse von Saw 2, 3 und so weiter im Krieg war, dass er währenddessen halt unterwegs war in Fallujah und so etwas und deswegen das passierte. Das ist das, was sie zeigen in dem visuellen Storytelling. Aber was sie sagen ist, du warst in Fallujah und dann bist du zurückgekommen und warst ein kaputter Mensch, deswegen hast du meine Röntgenbilder vertauscht. Das war ein Versehen, weil du quasi unter PTSD leidest. Das war dann auch dein Grund, warum ich dich in diese Falle gesteckt habe. Lol. Aber deswegen hast du dann meine Röntgenbilder vertauscht und dann hast du mit mir die Sachen gebaut. Also sie sagen, dass der Part, in dem er im Krieg war, davor war und sie zeigen, dass der Part, in dem er im Krieg war, danach war, um so zu begründen, dass er in den anderen Filmen nicht vorkommt. Auch das ist ganz großer Quatsch und ich finde, das ist so unkreativ. Ich finde, das ist so lame, dass beide Twists eine Wiederholung in einem Fall die zweite Wiederholung, im anderen Fall die fünfte fucking, nee, die vierte Wiederholung, ist der vierte Gehilfe. Das konnte ich nicht fassen, dass sie nach 7 Jahren Pause, nach 7 Jahren, wie können wir diese ausgeerzählte Serie endlich für ein neues Publikum haben? Wir machen exakt das gleiche nochmal, nur noch schlimmer, weil Nelson, whatever, viel lamerer Charakter ist als Hoffman oder Amanda und viel langweiliger ist und jetzt erzählen wir das nochmal und er steckt hinter allem und er ist der große Mastermind. Da war ich bei allem im Kino. Heute kann ich damit besser leben. So, ich finde, das ist okay. Aber damals im Kino war ich so richtig, wirklich, ich war richtig, richtig enttäuscht.
Ich bin da, die Sache ist, dass ich zu dem Zeitpunkt schon ich habe diesen Wahnsinn akzeptiert.
Ich wollte gerade sagen, du bist in der Akzeptanz.
Und dann bin ich, okay, gib mir mehr davon. Und dann denke ich mir, oh ja, noch ein Gehilfe. Und das war der Typ, der dann die X-Rays, die Röntgenbilder vertauscht hat. Ich finde das super. Ich liebe das. Also ich muss sagen, das ist für mich eigentlich so mit die beste Sache am Film. Ich finde das Ende so cool. Vor allem, weil er auch for absolutely no reason diesen Bullshit macht, wo er so, ja, damit er irgendwie die Confession aus dem anderen Typen rausbekommt, aber who cares so wirklich, dass er sich ja so sogar in Gefahr begibt mit den von er hätte ja jederzeit von ihm abgeschossen werden können. Das wäre überhaupt gar kein Problem gewesen, aber nein, es hat noch so funktioniert, dass er beide in diese Falle packt und sich dann extra auch umbringen, also so tut, als ob er so umgebracht wird, mit diesen Blutpackages, die dann da rausspritzen, wo du auch eigentlich ganz genau sehen kannst, wenn der Laser durch ihn durchgeht. So, da sind keine Wunden an seinem Kopf, das ist einfach nur an dem Halskragen dran. Aber ich liebe auch diesen Shot von dem anderen Polizisten, wenn er
geil.
So nach oben
das
guckt und dann ne, so die Laserfalle schließt sich und dann guckt er nach oben und er sieht dann. und er sieht, wie diese Laser in die Decke reinbrennen. Und nachdem er es dann geschafft hat, ist er so, okay, alles klar. Und dann sieht er halt die Leiche vor sich, guckt nach oben und sieht, dass da keine Brandpunkte drin sind. Mhm. Und in dem Moment, als ob der Typ darauf gewartet hätte. So, okay, ich warte jetzt einfach, bis er nach oben guckt und die Realisation hat. Und dann für den dramatischen Moment stehe ich auf. Das muss ich sagen, das ist so von der Regie so hervorragend umgesetzt, genauso wie der Moment, wo das Spiel gestartet wird mit der Shotgun und du siehst dann erst den Typen geframed mit der Shotgun und dann dreht sich die Kamera so um die Waffe, dass sie dann in der Mitte so Center Square ist und dann genau die gleiche Einstellung wie vorher nur parallel zeigt mit der Frau. Das ist so ein geiler Shot. Holy fuck. Also keine Ahnung, ob ich dann dem Film deswegen ein bisschen mehr abkaufe, weil er deutlich besser gedreht ist und wesentlich bessere Einstellungen hat.
Ja.
Aber meine Fresse, also mir hat es auch jetzt dieses Mal einfach wieder Spaß gemacht, den zu gucken. Ich hatte wirklich Spaß dabei, den Film von vorne bis hinten zu sehen die ganze Zeit.
Hands down, ich glaube, ich würde den, also trotz dieser ganzen Dummen und Nickeligkeit, der letzte Film hat mich ja wirklich an den Rand des Wahnsinns gebracht, wenn man hier auch live mitverfolgen konnte, wenn man die letzte Folge gehört hat. Mhm. Den hier würde ich einfach aus einem Entertainment-Faktor tatsächlich nochmal gucken. Weil der hat diese ganzen anachronistischen Scheißsachen, der macht diese ganzen Retcons, der hat teilweise richtige Plotholes und dumme, unsäglich dummes Verhalten von den einzelnen Figuren. Aber der hat eben aufgrund seiner Produktionswerte und aufgrund der Schauspieler, ich wiederhole das nochmal, die sind im Vergleich zu den restlichen Filmen alle gut. Mhm. Und zwar durch die Punk eigentlich. Wie auch schon von mir erwähnt, im Rahmen einer Serienproduktion, wie man sie zu der Zeit auch auf Netflix parallel erlebt und gesehen hat. Ja. Also das steht dem nichts nach von diesem Qualitätslevel, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und deswegen kommt der, glaube ich, auch bei mir mit diesem dummen Scheiß dann besser durch und ich kann mich da nicht so dran reiben und mich selber irgendwie vor Wahnsinn am liebsten von der Brücke stürzen wollen, wie bei den anderen. Also, ja, der ist nicht scheiße.
Ich kann
irgendwie.
Also der ist schon scheiße, aber nicht so richtig. Ich stimme dir völlig zu. Ich stimme euch beiden bei dem, was ihr sagt, da echt zu. Und deswegen finde ich ihn ist einer der schlechtesten Teile der Reihe, weil er tatsächlich aussieht und gespielt, nicht aussieht, aber gespielt wird und sich trägt wie halt so eine Krimiserie auf Netflix oder NCIS und so. Und weißt du, was ich super langweilig finde? NCIS und so. Wenn Darsteller eine okaye Leistung bringen in einem okayen Film, der okay aussieht, so wie alle anderen Filme, halt, dann ist das eindeutig kompetenter, aber ich finde es auch endlos viel langweiliger. Ich finde eine Jill in Saw 7, ich finde einen Hoffman in Saw 5, 6, 7, einen Peter Strahm, all diese Charaktere, die schlechter gespielt sind, die viel Soap-Opera-mäßiger sind, klischeehafter sind, endlos viel unterhaltsamer in ihrer Scheißigkeit und in ihrer Absurdität als Jigsaw, was in allen Belangen fünf Schritte zurück macht, weniger Gewalt, weniger ausufernde Kamerasequenzen mit irgendwelchen wilden Editing-Choices und so, weniger ausgefallenes Schauspiel. Das ist alles viel mehr, wir machen jetzt halt einen richtigen Film und ich finde, in einem Aspekt ist das einfach net positive, nämlich, dass der Film einfach gut aussieht und dass es Spaß macht, einfach hinzugucken. Und denkst du, oh, das ist ja ein Auto, das einen Unfall baut, holy fuck. Das sind halt alles, das ist für mich was rein Positives, aber in so ziemlich allen anderen Aspekten wurde die Absurdität und das Spannlustige, das Unterhaltsame von Saw hier entfernt und ersetzt durch ein Navy CIS oder irgendeiner Netflix-Serie, die ich so tausendmal gesehen habe und gefüllt dann mit Twists und Turns, die ebenfalls nicht absurd und crazy scheiße waren, in dem Sinne, wie das vorher mal der Fall war oder halt wie sowas wie Saw 6, wo ich tatsächlich dachte, oh, das ist ja richtig cool, sondern Twists und Turns, die ich vorausgesehen habe, weil sie schon so abgeerntet wurden von dieser Filmreihe. Und da bleib ich dann tatsächlich, dass all die Gründe, warum das eigentlich dann ein besserer Film ist, aus diesem Film für mich einen langweiligeren Film größtenteils macht. Und deswegen der bei mir nicht ganz hinten, aber unter den hinteren drei Filmen gehört in dieser ganzen Reihe tatsächlich. Nicht so gut ist der Film, sondern so unterhaltsam
ist
der Film.
Er ist dir nicht scheiße genug und er gleitet nicht so sehr ins The Room-mäßige ab und deswegen kriegt er dich nicht so, weil er dann...
Ja, aber er ist auch nicht gut genug.
Die letzten fünf Filme, die wir geguckt haben, waren alles keine guten Filme. Die letzten fünf Filme, die wir gemeinsam geguckt haben, waren alle nicht so richtig gut.
Ich finde, Saw 6 ist auf vielerlei Hinsicht besser geschrieben als Jigsaw. weil die Twists besser funktionieren für mich, weil die Überraschungsmomente mit, ne, oh, das ist die Familie von dem ja, und sowas. Ich finde, das sind überraschende Momente wirklich, wo ich dachte, holy, oh, das ist ja cool. Dann hast du aber natürlich auch diverse Sequenzen mit Hoffman, die dann gar nicht funktionieren. Das ist völlig klar, das will ich ja überhaupt gar nicht ausklammern. Aber du hast halt einerseits besseres Writing in einen Momenten und wenn das Writing schlecht ist, ist es unterhaltsamer. Und hier finde ich, du hast einen Film, der besser ist, aber nicht gut ist. Und das macht, dadurch hast du einen vergessenswerten, langweiligen Film. Und deswegen bin ich da ein bisschen an anderer Meinung als ihr. Freue mich aber auch sehr, dass wir mal jetzt einen Saw-Film haben, wo wir wirklich, ja, also gefühlt auch alle drei unterschiedliche Meinungen haben, weil auch bei euch beiden habe ich ja das Gefühl, dass dir, Björn, der Film nochmal einen ganzen Tacken besser gefallen hat als dir, Benny. Vielleicht fehlt das, interpretiere ich das auch, aber das gefällt mir eigentlich sehr gut.
Na, wahrscheinlich schon.
Wahrscheinlich schon, ja. Weil, wie gesagt, mich stören dann eben diese offensichtlichen, zu künstlichen und zu von göttlicher Hand zusammengefügten Szenen. Also der Film ist quasi für dich, Robert, wie eine Flatline,
ja,
weil er weder besonders ist, noch richtig, richtig gut. Und für Björn ist es dann eher schon so ein Wertschätzen von dem, was da ist, minus Scheiß auf alles, was vorher war. Ich will einfach nur neuen Quatsch in dem Universum.
Es sind auch, glaube ich, ich bin weniger anfällig oder beziehungsweise teilweise mag ich das sogar mit dem, ich habe alles perfekt geplant und habe das kommen sehen. Mhm. Vielleicht bin ich dazu Death Note-pilled irgendwie, dass ich sowas mag tatsächlich. Wenn dann Leute immer so, oh, ich habe das so kommen sehen und das so kommen sehen und deswegen geplant. Ich glaube, die einzige Ausnahme ist dann wirklich, dass der Hebel für die dritte Falle bei dem Typen mit dem Bein ist. Also wenn das so eine alternative Möglichkeit gewesen wäre, so die anderen in dem Silo, wäre eigentlich eine Möglichkeit, das Rätsel zu lösen, aber sie kriegen das nicht geschafft und hier ist aber auf, ne, keine Ahnung, der Schalter ist auch eine Möglichkeit, sodass das dann auf seinem Fernseher nochmal gezeigt wurde, oh, dadurch, dass du jetzt in der Falle bist, du hast auch die Möglichkeit, die beiden zu retten. So vielleicht, keine Ahnung, sie hätten irgendwas opfern müssen oder du kannst jetzt auch was opfern, indem du dich aus dieser Falle befreist. Mhm. Da hätte es garantiert bessere Möglichkeiten gegeben, das zu machen. Aber ansonsten ist das, ich meine, da hatte auch die Serie selber schon so unfassbar viel Bullshit mit eingebaut, dass mich das, glaube ich, auf so einer Ebene kalt lässt und ich dann die filmischen Aspekte so cool finde, eben auch die Fallen teilweise an sich das Ganze mag und eben auch schon so abgehärtet bin, was diese ganzen, weil ich kann das verstehen, dass dich das dann mega aufregt mit, oh, jetzt ist nochmal der Twist, dass wir wieder einen weiteren Helfer hatten. So, ich bin die ganze Zeit, ich hoffe, das kommt einfach nochmal. Ich hoffe, das ist so der Kingdom Hearts Fan in mir. Ich will einfach, dass das noch absurder wird.
Ich finde halt nicht, dass das absurd dann ist, weißt du? Ich finde, absurd ist im siebten Teil, dass es halt Dr. Gordon dann ist und der war immer so, das ist dann absurd.
Aber ich finde,
there's another white guy and he's called Logan Nelson. Ich finde, das ist dann nicht mehr absurd, sondern halt langweilig. Also es ist natürlich absurd. Ich muss auf meine Wortwahl, natürlich ist das absurd, aber ich finde, es ist halt nicht schockierend absurd, wo ich mir halt denke, what the fuck is this? Sondern es ist so, oh, we're doing it again. So, die Wiederholung zieht für mich die Absurdität dann raus.
Ich glaube, dass es dann so dieses Zusammenkommen von den Twists ist, dass es dann so, oh, es ist der Typ und er war der Typ in der ersten Falle und er ist dann der Typ, der John Kramers X-Rays da vertauscht hat und so. Das sind, glaube ich, so ein paar Sachen, die für mich einfach schön zusammen. Also ich mag das, wenn so mehrere Dinge am Ende dann zusammenkommen und so Multipurpose irgendwie haben. Deswegen finde ich es ja auch so schade, dass dann die Themes der Fallen nicht besser ausgearbeitet sind. Das wäre halt so viel geiler gewesen, wenn wir wirklich, oh, anstatt dass wir wie im fünften Teil, hier haben wir etwas, wo alle zusammenarbeiten müssen, um da durchzukommen, ist es, oh, hier hat jeder seine eigene Falle, während die anderen da mit reingestrickt sind. So, die anderen haben, ne, wie das bei der zweiten Falle ist, dass wenn sich die eine Person nicht rechtzeitig dafür entscheiden kann oder irgendwas macht, dann müssen eben alle darunter leiden. Und wenn die ganzen Fallen so drauf, so aufgebaut wären, dann finde ich, wäre das halt wesentlich, wesentlich clever. Also du hast da definitiv Potenzial, um halt wirklich einen richtig guten Film draus zu machen. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich Jigsaw irgendwie mega geil finde, aber auf der, so für mich ist es dann, keine Ahnung, 4 oder 5 von 10. Und das ist für mich im Kontext von Saw-Filmen immer noch relativ gut.
Ich hätte auch tatsächlich gedacht, dass du den ganzen Tag besser als 4 oder 5 von 10 fandest. Das Kontext.
Also ich muss sagen, ich finde halt an sowas wie den ersten kommt das nicht ran. Und ich würde auch sagen, dass ich den zweiten oder dritten immer noch besser finde. Aber für mich ist es jetzt nicht so schlimm wie andere Teile aus der Reihe. Also das ist, da muss ich sagen, dass ich zum Beispiel den 4. oder 5. dann noch schlechter finde als den, deswegen. Also es ist nur im Kontext so der letzten, vielleicht auch dieses letzten Arcs oder so, dass ich dann sage, oh, na, auch mal was Frisches oder Neues, obwohl Spiral war auch was Frisches und Neues und den finde ich halt grau, da bin ich mal echt gespannt. Also dem habe ich einen Stern damals auch, einen halben Stern auf Letterboxd gegeben, Spiral. Das war so.
Was ist das wieder los?
Das war ein Film, den habe ich aktiv gehasst. Also da muss ich wirklich sagen, das war auf allen Ebenen einfach so ein absolut beschissener Film. Da bin ich mir wirklich gespannt auf die nächste Folge.
Sie machen es schon wieder. Merkt ihr das daraus? Sie machen es schon wieder.
Immer. Björn macht das immer. Björn sagt immer, der nächste Film ist ja übrigens der Film, in dem Jigsaw wiederbelebt wird. Ich mach das nicht. Das möchte ich hier öffentlich mal feststellen.
Stimmt, du versuchst mich immer vor allem abzuschütteln. Ja. Tatsächlich wahr, aber du willst am liebsten, dass ich gar nicht gespoilt da reingehe. Aber ich sag's mal so, als Gesamtpaket funktioniert's nie, Robin. Ja. Du versagst jedes Mal wieder. Ist ja klar.
Das ist ja meine Freude seid. Ich bräuchte halt einer von euch, wenn müsste ich halt nicht mögen, dann könnte ich den immer zurechtweisen, aber das will ich ja nicht. Ich mag euch ja beide.
Ich liebe aber auch deine Vorfreude darauf, jedes Mal wieder so, weil du dich freust dich immer ganz ehrlich, wie so ein Hund, der mir ein Leckerli gibt.
Ein Hund, der mir ein Leckerli gibt. Du hast mich, glaube ich, perfekt beschrieben. Oh, ein Golden Retriever, der anderen Leuten ein Leckerli geben
so
darf.
So ist Robin. Wenn ihr jemals das Vergnügen habt, mit diesem Mann in einem Saw-Film zu sein, dann, also, das ist wirklich ein Geschenk.
Das ist ja großartig. Ich freue mich tatsächlich jetzt sehr, auch Spiral nochmal zu gucken. Sind ja die Filme, ne? Saw 1 bis 7 habe ich ja wirklich alle dutzendmal gut gesehen. Und allein dadurch, dass diese Filme ja wesentlich neuer sind, ist das bei diesen letzten drei natürlich nicht mehr der Fall gewesen. Jigsaw habe ich jetzt, glaube ich, zum 3. oder 4. Mal gesehen. Ich glaube eher zum 4. Mal. Und Spiral, wenn ich mich nicht irre, werde ich zum 3. Mal dann sehen. Das heißt, die kenne ich noch nicht so auswendig wie die anderen Filme. Es ist für mich auch immer noch mal so eine kleine habe ich richtig gesagt. Okay. Und bei Spiral ist das jetzt, bei Jigsaw war es jetzt zum Beispiel so, dass ich den jetzt, ich war überrascht, wie nervig und langweilig ich den dann tatsächlich jetzt fand, weil ich hatte im Kopf, der ist halt besser und der ist ein besserer Film als die Vorgänger und du mochtest den Twist am Ende nicht, aber das weißt du jetzt ja auch und das ist ja fein, aber nee, den fand ich jetzt echt beim Gucken so richtig so, fein. Deswegen bin ich bei Spiral auch sehr gespannt, wie und ob das irgendwelche Meinungen revidiert oder bestätigt. Freue ich mich da sehr drauf, den nochmal mit euch dann zu gucken beim nächsten Mal. Und ich glaube, mit Jigsaw können wir einen Haken hintersetzen. Oder habt ihr noch eine bestimmte Szene oder irgendetwas, was ihr nochmal erwähnen wolltet?
Nee, ich glaube, ich bin wunschlos glücklich.
Ich finde es sehr schade, dass die eine Medizinerin kein Goth war. Das war das eine, was mich sehr enttäuscht hat in dem Film.
Echt? Ich fand es sehr ansprechend, dass sie rote Haare hat, aber that's just me.
Nein, das finde ich auch sehr ansprechend, aber ich finde, da wurden wir einfach nicht genug bedient. Also das hätte auch besser gepasst, finde ich, zum Charakter.
Das hätte ich nicht gedacht, dass wir nach 8 Filmen jetzt noch einmal in die Richtung abrutschen.
Ja, ich kann da auch nicht so stimmen. Für mich, ich hatte gar keine Augen dafür. Ich habe, seit Hoffman raus ist, bin ich
zugestanden. Keine Ahnung.
Schade. Habe ich euch das geschickt, wo der mit der Duck verglichen wurde? Ja, ne? Ich habe ein Video, es gibt ein Saw-Video auf YouTube, wo jemand irgendwie 5 Stunden lang alle Saw-Fallen bewertet nach einem wissenschaftlichen Prinzip und dazwischendurch sagt,
was man halt so macht.
Ja, und dazwischendurch sagt, der findet die Filme auch richtig scheiße, aber nicht so lustig scheiße, sondern einfach, das ist Dreck. So. Und zwischendurch beschreibt er halt den Charakter Hoffman, aber er hat sich keinen Namen gemerkt und dann sagt er, the guy that looks like a duck. und hat so ein Bild.
Nee, das, der macht ja auch, der macht ja auch so, das habe ich auch schon mal gesagt, dass der wie so Alec Baldwin die ganze Zeit so ein Gesicht sieht,
ja,
mit den Lippen. Ja. Also das verstehe ich vollkommen.
Ich muss euch mal jetzt geschenken. Ich habe euch ja mittlerweile auch einen Clip geschickt von dem Kurzfilm aus dem Saw 7 extra. Ich weiß nicht, ob ihr da mal reingehört habt. Im Discord findet ihr.
Ja, ja. Er hat eingelöst, ja, meine Lieben. Ja. Es ist
es war genauso, ich hatte das nicht komplett richtig zitiert, aber er hat irgendwie schon gesagt, beeil dich mal, du Hurensohn, irgendwie so.
Es war schon allein gut. Dafür hat sich das alles hier schon gelohnt, für solche Momente wie das. Ja. Übrigens muss man dazu sagen, wir drei, wir haben auch abseits von dieser Filmbesprechung, weil wir uns ja immer auch koordinieren müssen, wir haben jetzt so einen eigenen Meta-Story-Arc dazu geschlagen, wo wir uns genau mit solchem Extended Media Universe einen eigenen Kanon schaffen, über die Figuren hinweg. Mhm. Wir haben ja im letzten Podcast mit Freuden entdeckt, dass es eine Hörspielproduktion gibt zu diversen Filmen, die mal mehr, mal weniger bekannt sind. Mhm. Und was hast du da rausgefunden, Robin? Du hast eine wirkliche Tangente an Verknüpfungen geschlagen, wie sie nur die besten Verschwörungstheorien, die ja sonst immer basteln im Internet.
Mit Björns Hilfe, denn ich habe mir ja diese Deadline-Zeitung gekauft für Saw 7 in der letzten Folge und habe sie durchblättert. Wir haben über die Hörspiele, glaube ich, auch im Podcast gesprochen, die Sektion.
Genau, ja, genau, deswegen.
Genau,
ja.
In der Hannes Bender das Far Cry-Hörspiel bespricht und Björn in seiner eigenen endlosen Weisheit, die wir alle lieben, hat sich dann prompt das Far Cry Hörspiel in echt in 4K gekauft, mit seinen eigenen Händen und Geld. Und das wurden ihm dann zugeschickt und da hat er uns dann Bilder von der Vorder- und Rückseite zugeschickt. Und auf der Rückseite wurden dann unter anderem die Cast-Mitglieder genannt. Und da habe ich dann auch mit meiner Partnerin viel drüber gesprochen und dann hatte sie auch das Cast-Mitglied gegoogelt, weil den Hauptcharakter Jack Carver in dem Hörspiel Far Cry, basierend auf Uwe Bolls Film Far Cry, basierend auf dem Spiel Far Cry, wird Jack Carver gesprochen von Thomas Nero Wolf. Und ich dachte so, der heißt Thomas und Nero. Da waren sich zwei Eltern extrem uneinig. Haben wir den gegoogelt. Und tatsächlich ist Nero sein Künstlername, weil natürlich gibt es schon exakt einen Thomas Wolf in dem Business. Also hat er sich den Künstlernamen Nero dazugegeben. Und davon ausgehend haben wir dann gesehen, dass Thomas Nero Wolf auch der deutsche Synchronsprecher von Mark Hoffman in der Filmreihe ist, der ja im Original dargestellt wird von Castor Mandalore. Und dann habe ich festgestellt, dass wiederum Castor Mandalore im nächsten Uwe Boll-Film mitspielt, was dann wiederum auf dieser Ebene den Kreis zum Uwe Boll-Hörspiel schließt. Und da hat sich extrem viel Freude mit, dass ich wirklich nach zweimal Klicken wieder bei Uwe Boll gelandet bin. Und ja, allein die Feststellung, dass ich diesen Schauspieler, Mark Hoffman persönlich, die Ente sehen kann, wie sie geführt wird vom Maestro Uwe Boll, da kann ich nicht drauf warten, Freunde.
Seht ihr?
Ich finde, wir sollten das als Spiel einführen. So statt 7 Degrees of Kevin Bacon machen wir einfach in Zukunft 7 Degrees of Uwe Boll.
Ja, richtig.
Ja. Ja, also das ergibt für mich sehr viel Sinn, dass Saw-Darsteller früher oder später bei Uwe Boll landen müssen.
Ja, das ist einfach unvermeidlich. Einfach, egal, ob mit allen Armen oder nicht, das ist nur eine Frage der Zeit.
Ja.
Ihr seht, ihr Lieben, genau wie alle da draußen, die diesen Fehler hier zum 8. Mal jetzt schon wiederholen, gute Dinge kommen zu jenen, die klicken. Mhm. Und scheiß nur auf einen fragwürdigen Link zu einem Hörspiel oder diesen Podcast. Ja. Es ist einfach geil.
Es ist wirklich toll. Ich glaube, du hast dieses Hörspiel noch nicht gehört, oder Björn?
Nee, noch nicht. Ich muss das jetzt die Tage endlich mal rippen, dass ich das auch als Datei habe.
Meint ihr, es gab irgendwo eine Person, die so Saw-Filme geguckt hat immer und dachte so, geil, geil, geil. Oh, das neue Far Cry-Hörspiel, das mache ich an. Und dann hat die so auf Play gedrückt und meinte so, oh, ist das Mark Hoffman?
Das ist er! Das ist er!
Muss ein cooler Moment gewesen sein.
Ja, bestimmt.
Ja, gut, Freunde. Also ich würde als letzte Anekdote euch noch mitgeben, womit der Audiokommentar, ich glaube, es ist der Audiokommentar, entweder das Making-of oder der Audiokommentar begann. Musst du gleich mal sagen, Björn, ob du das aus dem Making-of mitweist, weil eine der beiden Sachen beginnt mit der Aussage, dass die Produzenten sagen, ja, die Autoren haben uns eine Idee gepitcht für einen Film auf einer Bohrinsel, wo das Ganze auf einer Bohrinsel spielt. Das haben wir aber abgelehnt. Wir mochten aber den Enthusiasmus der Autoren. Deswegen haben sie stattdessen einen Film geschrieben, der in einer Scheune spielt. Und das finde ich so geil, dass sie gesagt haben, ey, wir hätten hier eines der interessanten Settings, die du dir vorstellen kannst.
Die das Franchise vielleicht jemals gesehen hätte.
Die Produzenten waren so, okay, Nee, aber was wäre mit einer Scheune? Das finde ich, das ist richtig gut. Allgemein ein neues, dieses Making-of und die Audiokommentare zeigen auch wieder gut, wie man, glaube ich, zu Unrecht den Autoren viel vorwirft und das alles eigentlich auch von den Produzenten halt kommt. Das Setting kommt von den Produzenten, die Fallen kommen oftmals von den Produzenten und die Autoren versuchen dann mit diesen Vorgaben möglichst gut umzugehen. Was, glaube ich, auch erklärt, dass die Filme, die von gleichen Leuten geschrieben wurden in dieser Reihe, völlig unterschiedliche Qualität haben. Das haben wir ja schon bei den vorherigen Filmen gesehen, ne? Dass du halt einen Saw 6 und einen Saw 7 hast und das sind die gleichen Autoren und du denkst dir, okay, hatten sie kurze Zeit dahin zwischen einen Schlaganfall? Nein, es waren halt die Produzenten, die den bei einem mal freie Hand gegeben haben oder freiere Hand gegeben haben und beim anderen mal nicht. Und ich glaube, das wird sich auch durch diese Trilogie, nenne ich sie jetzt einfach mal, ziehen, denn das kann ich euch sagen, die beiden Autoren von Jigsaw werden auch die Autoren von Spy und dann schließlich auch von Saw X sein. Und wie die sich da schlagen, das erfahren wir dann bei der nächsten Folge unserer wunderbaren Besprechung. Wir sind auf der Zielgeraden angekommen. Nächste Mal Spiral from the Book of Saw hier bei uns. Ja. 2021 erschien dieser Film. Die Rückkehr nicht nur der beiden Autoren, sondern auch die Rückkehr von Darren Lynn Bousman, dem Regisseur, lieber Benny, von Saw 2, 3 und 4, dem Mann der Transitions. Er kehrt zurück Spiral und was wir davon halten und wie dieser Film dann im Endeffekt ist, das besprechen wir nächstes Mal. Danke für die wunderbare Diskussion, hat mir richtig viel Freude bereitet und euch noch einen schönen Tag.
Danke, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.